So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren fantastischen, grandiosen, frischen und natürlich pünktlich startenden Folge des E-Sport-Eintopfs mit meiner Wenigkeit, nach wie vor Kai Nunnergarde und dem guten Steffen Nomi oder You Better Nomi. Fritz nochmal. Steffen, wie sieht's aus? Wie ist dein Energielevel?
Schön, dich zu sehen. Tatsächlich sehr gut. Mein Kaffee ist alle eigentlich, also meine Bohnen.
Hi.
Aber ich habe natürlich, weil ich smart bin, immer so Vorräte. Zum Beispiel gibt es, ich habe so Espresso-Pulver, was ich normalerweise nicht benutze, weil ich so einen Vollautomaten habe. Und es ist ein bisschen aufwendiger, die Rakete anzufackeln. Aber natürlich schmeckt die Rakete eigentlich großartig. Und das ist irgend so ein Espresso, den ich mal geschenkt gekriegt habe zum Geburtstag, der auch sehr, sehr lecker ist. Und den habe ich mir gerade gebraten. Und deswegen bin ich tatsächlich jetzt sehr guter Dinge, was das angeht. Vorher war ich mich tilt, weil ich dreimal auf den Knopf des V-Automaten gedrückt hatte. Und es kam nie Kaffee raus. Und da fing mein Tag erstmal sehr schlecht an.
Harte Sabotage vom Kaffeeautomaten auf jeden Fall. Ja.
Wie ist bei dir?
Ich habe einen richtig leckeren Früchtetee tatsächlich vorhin getrunken und jetzt derzeit bin ich auf Eistee umgestiegen. Ich bin ja eher Kategorie Tee. Kaffee geht auch mal morgens dann, aber also Kaffee meistens dann eher in Gesellschaft. Würde mir nicht selber einen Kaffee machen, sondern würde wahrscheinlich selber einen Tee trinken, auch wenn ich nichts gegen Kaffee habe. Und ich trinke auch keinen Kaffee, sondern normalerweise trinke ich sehr viel Zucker mit einem Schuss Milch, einen guten Schuss Milch und dann nochmal so einen Spritzer Kaffee rein.
Ja, verstehe. Aber so trinkst du den Tee ja auch.
So trinke ich den Tee auch. Das ist wohl wahr, ja.
Sehr gut. Ich bin ein bisschen überfordert, muss ich dir sagen, insgesamt so momentan. Eigentlich würde ich gerne jeden Tag streamen, aber es geht nicht. Es ist keine Zeit. Eigentlich habe ich gerade auch eine Challenge laufen, in der ich Challenger die Season abschließen muss. Aber eigentlich habe ich auch dafür keine Zeit. Aber ich war gerade sehr erfolgreich. Ich habe die letzten 5, 6 Spiele quasi nur gewonnen oder zweite Plätze gemacht. Also ich bin auf dem richtigen Weg, immerhin da. Aber es ist so viel zu tun,
wenn man E-Sport mag. Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, warst du, glaube ich, auf 700 Punkten während des Eintopfs, letzte Folge.
Ja, shit.
Es war ja ein paar Wochen Pause. Ich habe zwischendurch mal reingeschaut bei dir. Was ist passiert? Also das sieht ja aus wie... Also das läuft bei dir so rund wie bei Fnatic gerade.
Ja, indeed. Also ich dachte halt, weißt du, so eine Challenge von der Community, die ist ja langweilig, wenn ich auf Challenger anfange und dann auf Challenger ende. Deswegen habe ich nochmal kurz mich fallen lassen auf Dia 1 und dann, wie meine Kaffeerakete, bin ich jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Also ich bin jetzt immerhin wieder bei fast 500 LP, 450 vielleicht oder sowas. Also es geht. Außerdem habe ich jetzt gerade extra geintet, damit wir einigermaßen pünktlich starten können. Sonst hätte ich natürlich die Runde auch gewonnen.
Smart, ja.
Einfach. Aber weißt du, das Gemeine da ist tatsächlich, dass man, wenn man in die höheren Elos kommt, dann spielt man auch gegen die besseren Spieler. Und das Problem haben die Leute bei den Worlds auch.
Ja, das stimmt. Wenn die dann geschlossen ankommen. Ja, du hast schon gesagt, Worlds ist, glaube ich, ein Stichwort des Tages. Aber wir haben ja nicht nur League Worlds, die wir immer Worlds nennen, sondern ist ja auch noch das TI, was ja quasi mal die Dota Worlds sind. Und vor allen Dingen ein besonderes TI, da das letzte Jahr nicht stattgefunden hat. Das heißt, der Preispool ist mehr als aufgeplustert und ja, sind viele spannende Sachen, die parallel laufen. Counter-Strike war meines Wissens auch noch, ist es? Ich weiß es gar nicht.
Nee, das Major ist Ende des Monats, aber es gibt natürlich die ganze Zeit coole Events. Also es laufen zum Beispiel die Blast-Events und so weiter. Aber das Major, was halt insofern vergleichbar ist, als dass es eben wie das TI letztes Jahr verlegt wurde auf dieses Jahr und man sich halt eigentlich letztes Jahr dann schon qualifiziert hatte und so weiter. Also da gibt es dann auch viel Drama drumherum, aber da können wir nächstes Mal drüber reden. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Geil. Gott sei Dank, ne? Weil also es geht halt einfach nicht. Ich habe also wirklich alles Mögliche versucht. Also du weißt ja, ich gucke eigentlich bei League auch gerne die VODs, weil man dann... Ja. Die Interviews zumindest mit den Leuten, die man nicht so besonders feiert oder so mal skippen kann oder die Werbeblöcke zwischendurch. Also man kann schon ein bisschen Zeit rausholen, vielleicht auch noch den Draft dann auf 1,5 Speed gucken oder so. Und dann hast du pro 3 Spiele, würde ich sagen, eine halbe Stunde gespart. Aber da kriegst du ja nicht 4 parallel laufende Dota-Spiele rein.
Weil ja, 4 parallel laufende Dota-Spiele sind natürlich kritisch und gleichzeitig ist es ja nicht so, dass du wie an, ich sag mal, normalen LEC oder LCS-Tagen so vielleicht mal 5 Matches hast, sondern hast halt 8. Und dann hast du auch nicht 2 Tage, die du dann aufholen musst, sondern es läuft halt einfach den ganzen Tag E-Sport. Das ist irre. Ich also ja, mich, der, also die Menge ist krass.
Ich hatte mich halt total drauf gefreut und ich dachte wirklich, ich würde einfach Urlaub machen und in New World Holz hacken und das total genießen. Aber dadurch, dass meine ganze Familie blöderweise im Oktober quasi einer nach dem anderen Geburtstag hat, hatte ich davor quasi schon Urlaub und muss jetzt eigentlich arbeiten. Insofern bin ich jetzt die ganze Zeit in dieser miesen Situation, die ich in meiner Welt eigentlich nicht kenne, die normale Leute natürlich permanent haben. Eigentlich mehr bei der Arbeit machen zu müssen, aber einfach nicht genug Zeit zu haben für alles.
Ja, verstehe ich. Also ist durchaus schwierig, vor allen Dingen, also bei mir ist es auch so, viele meiner Freunde haben im Oktober Geburtstag und ich habe das Gefühl, also viele coole Menschen haben vor allen Dingen auch im Oktober Geburtstag und da muss man dann natürlich, muss man irgendwo zurückstecken. Ja, Steffen, aber du hast gesagt, du skippst dann halt durch die VODs durch, hast das wahrscheinlich auch zu den Worlds gemacht, League of Legends, sind denn deine ersten Eindrücke? Also wie hat es dir denn grundsätzlich gefallen? Dann können wir über Sachen reden wie Sponsoren, Integration und sonstiges. Aber erstmal so dein erstes Fazit.
Ich dachte vorhin schon, als du gesagt hast, wir sagen einfach kurz Worlds, dass du auf die TFT-Worlds überspringen wolltest. Aber okay, dann reden wir halt wir halt über die League-Worlds.
Good one.
Ja, okay, also ich würde einsehen, dass das vielleicht jetzt auch Priorität haben kann. Das ist für mich in Ordnung. Wobei das auch spannend ist, da können wir auch drüber reden, aber vielleicht später oder nächstes Mal oder wie auch immer.
Ja.
Also, am Tag vor den Worlds wurde ja announced, dass Fnatic ohne den Vive-Buff anreist und das fand ich einfach so todtraurig, also weil das einfach eine der Storylines ist, auf die ich am meisten Lust hatte. Für diejenigen, die da nicht informiert sind, also eins der stärksten europäischen Teams war Fnatic, wurde hoch gehandelt und das in sich sind schon insane Storylines, weil Birpo zum Beispiel vor der Season einfach gesagt hatte, weißt du was, seit Jahren lasse ich mir erzählen, Jungle wäre irgendwie schwierig und ich habe immer nur schlechte Jungler, ich spiele ab jetzt Jungle und weil man da ja besonders viele so Timings und so weiter kennen muss, viel den Gegner im Auge haben muss, also man könnte vielleicht sagen, die Rolle sich ein bisschen anders spielt als die meisten Lane-Rollen, also wobei natürlich alle Rollen sehr unterschiedlich sind, aber kommt noch mal ein bisschen was dazu, würde ich sagen. Wäre ich auf jeden Fall davon ausgegangen, dass er das nicht so überragend hinkriegt. Und jetzt sagen bei den Worlds immer wieder die Leute, Bippo ist wahrscheinlich einer der besten Jungler bei den Worlds. Und das ist halt wirklich insane, wie er es hingekriegt hat. Und der ist ja auch immer sehr wortgewandt. Das heißt, man hat über die Jahre relativ ausführliche Beziehung quasi zu Bippo, ist einem sympathisch und so weiter. Wir haben auch schon öfter über ihn gesprochen und was er sich, wenn er beim Cast dann zwischendurch mal mit eingreift, dann macht er da auch einen guten Job. Also irgendwie, der ist einem immer präsent und dass das für ihn funktioniert, ist halt cool. Dann haben wir einen sehr guten ADC, der natürlich vorher bei Schalke ausgebildet wurde und eben auch ein Deutscher ist, dem man vielleicht dann nochmal ein bisschen die Daumen drücken würde. Und der hat für mich auch relativ überraschend, sehr jungen Alters, mit 22 oder so, geheiratet und seitdem ist Fnatic unbesiegbar. Und daher kommt eben diese Wife-Buff-Geschichte.
Also eigentlich kommt die Wife-Buff-Geschichte von Doinbi.
Okay.
Initial. Also um das nochmal aufzuklären, weil Doinbi geheiratet hatte, das ist der Midlaner von FunPlus Phoenix und das war immer eine krasse Storyline mit seiner Frau und dann hat er den Wife-Buff gehabt und hat die Worlds gewonnen. Und deswegen war die Storyline mit dem Wife-Buff jetzt endlich auch upset und dementsprechend Fnatic mit dem Buff. Da könnte doch bei den Worlds was gehen. Und ja, wie du gesagt hast, geht da gar nichts auf den Worlds. Also und für Upset leider erst recht nicht.
Ja, ich möchte tatsächlich an der Stelle erstmal einsetzen, bevor wir quasi mit den Worlds selber beginnen, weil ich habe da ein bisschen Drama drumherum gelesen auf Reddit und so wollte einfach dich fragen, ob du da mehr verfolgt hast oder mehr mitgekriegt hast. Also Upset hat einfach nur, Fnatic hat einfach nur announced, leider ist Upset nicht dabei. Ups. Also einen Tag vor den Worlds kommt einem natürlich auch sehr spontan vor. Family Matter wurde dann da als Begründung angegeben. Das ist natürlich eine Begründung, die man häufig hört. Und gleichzeitig ist es, also ne, man hat einerseits das Gefühl, könnte so vorgeschoben sein. Andererseits hat man natürlich das Gefühl, okay, das versteht man auch. Also wenn, was weiß ich, es jemand in der Familie schlecht geht, natürlich steht dann im Zweifel selbst die Worlds zurück, okay. Und dann hat man aber direkt danach zum Beispiel von Nemesis gehört, der wohl nicht so ein gutes Ende seiner Laufbahn bei Fnatic hatte, dass er das für vorgeschoben hält und denkt, dass Upset, was weiß ich, keinen Bock hatte oder irgendwie rausgeekelt wird oder vielleicht schon einen Vertrag bei G2 halb unterschrieben hat. Also jedenfalls, Nemesis hat da ein Feuer entfacht, sagen wir mal. Und das ist natürlich nochmal zusätzlich grausam, weil man das Gefühl hat, also die Spieler sind bestimmt eh alle schon tilt. Wenn bei Upset einfach wirklich was in der Familie ist, dann ist es natürlich auch absolut garstig, da zu unterstellen, dass das vorgeschoben wäre. Also es ist ganz schön finster insgesamt. Und dazu kommt jetzt noch eben noch, dass sie, naja, einen Stand-in haben, der natürlich seinen Job versucht zu machen, aber der halt nicht vorher in der LEC gespielt hat und folgerichtig dann bei den Worlds einfach wahrscheinlich nicht angreifen wird. Und das ist eigentlich ein PowerPoint gewesen bei Fnatic, weil Hillsong so besonders stark aufspielt und das ist natürlich dann immer mit, also der Support mit dem ADC dahinter. Und wenn der ADC plötzlich ein anderer ist, dann kann man sich vorstellen, dass da von der Synergy einiges verloren geht. Ja, das ist also insgesamt tragisch und hat mich wirklich sehr viel Hype gekostet oder sagen wir mal sehr traurig gemacht einfach im Vorfeld direkt. Und dazu dieses Drama, und da wollte ich von dir eben wissen, hast du da mehr Insights? Also kannst du sagen, das eine stimmt mehr oder?
Naja, also du hast das alles sehr richtig beschrieben. Was das Ganze zusätzlich befeuert war, war nicht nur das Announcement, ja, Upset ist nicht da, sondern auch noch, dass es einen Twitter-Bot gibt, der heißt LEC Ditto. Und der postet quasi, wenn in dieser Leak-Bubble irgendwelche Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass ne, Leak-Persönlichkeit A entfolgt jemanden auf Twitter oder folgt jetzt XY auf Twitter, und solche Sachen werden dann halt einfach so Gossip-mäßig rausgeklatscht. Und da das automatisiert ist, kamen dann halt 4 Tweets hintereinander, also relativ kurz nach dem Fnatic-Announcement, ich glaube einen Tag nach dem Fnatic-Announcement vom Wippo, dass Wippo at Fnatic entfolgt hat, dass Wippo at Sam Matthews, also dem CEO von Fnatic, entfolgt hat. Also dass 3 oder 4 ne, Fnatics-Channeln da quasi von Wippos Seite aus entfolgt wurde. Und also ich sag mal, das ist eine relativ starke Reaktion darauf, dass es einen familiären Vorfall bei Upset gab. Es passt irgendwo alles nicht so richtig zusammen. Gleichzeitig hast du natürlich recht, nehmen wir an, es gab diesen Vorfall wirklich und da ist jetzt einfach ein Notfall in der Familie. Und Upset hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, dass also da jetzt nicht zu den Worlds zu fahren, ist es natürlich trotzdem genauso brutal für Fnatic jetzt dafür verurteilt zu werden. Aber wenn gleichzeitig andere und vor allen Dingen ehemalige Spieler sagen, ja, also würde mich nicht wundern, wenn die das vorschieben, ist natürlich relativ viel Diskussion. Und also es ist recht spannend, weil natürlich alle Leute mutmaßen. Ich finde, man kann das relativ, also vom Mutmaßungslevel her kann man das, finde ich, auf Dr. Disrespect ist auf Twitch gebannt sehen, weil alle Leute sich fragen, hä, wieso, was ist da jetzt passiert, und keiner hat wirklich eine Ahnung. Gleichzeitig ist es so, dass G2, die sich ja nicht für die Worlds qualifiziert haben, Ocelot ein Video rausgehauen hat und gesagt hat, ja, also wir öffnen eigentlich alle Leute raus, bis auf Caps und Jankos, die bleiben. Wenn ihr die haben wollt, dann schickt mir eine PM. Und also da Reckless jetzt wieder auf dem Markt ist und Reckless ja ne, schon mal diesen Stint hatte, als er damals Fnatic verlassen hat und zu Alliance war, das meines Wissens nach gegangen ist, um danach wieder zu Fnatic zu gehen und da ewig lang zu bleiben, ist jetzt die Frage, ob Fnatic vielleicht sich wieder Reckless geschossen hat, obwohl sie jetzt ne, so eine super Saison mit Upset hatten, Upset gesagt hat, ja okay, dann spiele ich die Worlds nicht. Ne, könnte ja ein mögliches Szenario sein. Es gibt so viele Szenarien, dass man halt mutmaßen könnte, was da passiert ist. Eine richtige Ahnung hat man allerdings nicht. Aber wie du schon gesagt hast, also das tut einfach richtig weh. Und also mir tut das um Upset so leid. Das ist ein Spieler, der seit 5 Jahren in der LEC mitspielt, immer einer der stärksten AD-Carries ist, den Europa hatte. Und der hat wirklich jedes Jahr gekämpft, nie zu den Worlds gekommen, nie zu den Worlds gekommen, immer so knapp vorbeigeschlittert. Jetzt schafft er es endlich und spielt trotzdem nicht auf den Worlds. Also ich bin nicht der größte Upset-Fan. Also ich stehe ihm einfach neutral gegenüber, weil, also es tut trotzdem einfach weh, so eine Storyline zu verfolgen, finde ich.
Ja, mega sad. Was die Gerüchteküche angeht, will ich nur noch so ein bisschen mit einfügen. Wippo folgt 330 Leuten, also es ist jetzt nicht unendlich viel, aber es ist eben genug, dass es halt quasi unnötiger Aufwand ist, da Leute rauszusuchen, einen Tag vor den Worlds oder während die Worlds starten und denen zu entfolgen. Ne? Also ich habe das schon das Gefühl, zumindest, das ist eine Geste, die man senden will. Also das würde ich unterstellen. Und entweder man trollt damit, aber das bietet halt dieser Anlass nicht an. Und insofern lese ich da auf jeden Fall Frustration rein. Das muss aber nichts zu tun haben miteinander. Das würde ich halt schon sagen.
Also ich muss, also wenn wir uns jetzt die Gruppenmatches anschauen von den Worlds, wie Fnatic gespielt hat. Also, ich meine, man ist mit diesem Wissen reingegangen, okay, die spielen jetzt mit dem Sub und anscheinend ist die Kacke richtig am Dampfen bei Fnatic. Mal gucken, was die machen. Und in-game wirkten die, also teilweise wirkte das verzweifelt auf mich, was die gemacht haben. Also nicht sonderlich gut. Und also von allen Fnatic-Spielern, die da auf dem Feld standen, hat mir Bean eigentlich so mit am meisten gefallen. Also ne, es hat natürlich, also es hat weniger Risiken genommen. Ja, also ist natürlich auch eine Frage des AD-Carries und ne, kann man da jetzt so richtig glänzen? Sicherlich ist es möglich, aber also ich fand, er hat jetzt nicht geintet oder nicht schlecht gespielt, aber also der Rest des Teams, es wirkte nicht so, es wirkte häufig so, als wären die überhaupt nicht auf der gleichen Page. So, und das ist, ist mir schon aufgefallen. Und irgendwie ist es so ein ganz komisches Gefühl, wenn ich Fnatic jetzt auf den Worlds zuschaue, ist so wie, wie wenn ich so einen verletzten Athleten sich aber trotzdem dann noch weiter joggen sehe oder sonstiges, weil er unbedingt dieses Rennen beenden muss, obwohl das Bein gebrochen ist. Und ich habe die ganze Zeit Mitleid mit dem Team und kann mich gar nicht richtig freuen. So. Ich warte eigentlich nur, bis das Pferd am Gnadenhof dann da ist. So, es ist, fühlt sich nicht gut an derzeit als ja. EU-Fan, zumindest. Ja. Als Fnatic-Fan.
Ja, ich fand das erste Match besonders brutal. Da war es so, dass Vipo da sehr aggressiv das Early Game spielte, den gegnerischen Jungler komplett aus dem Spiel nahm. Also natürlich mit dem Support seines Teams, aber es war eben so, dass man das Gefühl hatte, Fnatic hatte da einen richtig guten Read oder eine ziemlich gute Idee. Und wie du aber sagst, danach in keiner Situation wirkten sie mehr so auf der gleichen Page wie in dieser Situation. Und dann haben sie halt diesen riesen Lead, den sie hatten, Stück für Stück, jeder einzeln immer weiter abgegeben. Und man sieht zwischendurch, dass die alle was können. Also was weiß ich, jetzt gerade das letzte Spiel von Fnatic hat Adam zwischendurch noch einen Solo-Kill am Ende geholt in einer verzweifelten Situation. Aber also es ist eben leider so, dass in allen Situationen, wo es darauf ankommt, gut zusammenzuspielen, klappt es halt nicht so gut. Und das ist ja klar. Also wie du sagst, also man muss da ja niemanden für blamen letztlich. Aber also man kann das dann, ich finde, das sieht auch so ein bisschen so aus wie Fnatic am Anfang der Season in der LEC. Also es ist einfach das Level von Koordination nicht da, was sie brauchen. Und dann sehen halt diese aggressiven Plays verzweifelt aus, weil zum Beispiel der ADC nicht so mit reinspringt, wie das Hillesang und Vipo bräuchten. Also jedenfalls so einen Eindruck habe ich, dass es halt einfach, die spielen nicht als Team zusammen. Und insofern, naja, keine Ahnung. Also es ist einfach tragisch, wie du sagst.
Ich finde, man sieht es einfach auch krass in den Player-Camps. Also zwischendurch haben sie die immer mal wieder gezeigt. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast, aber du siehst halt einfach dieses... Ja, einfach wirklich, es ist was anderes, wenn du ein Team siehst, was da richtig am Kämpfen ist, aber also sie strahlen keinen Kampf aus, so, sondern sie strahlen einfach nur aus. Die ganze Zeit.
Ja.
Acht mal drauf.
Ja. Ja, also ja, ich gucke immer wieder Vipo da ins Gesicht. Man möchte ja dann, also zum Beispiel jetzt bei dem Spiel heute hatte ich das Gefühl, dass sie das Gefühl hatten, okay, hier kann was gehen. Dass es dann nochmal so Momente gab, wo man das Gefühl hat, alle sehen konzentriert aus und versuchen das irgendwie zusammenzubauen. Weil ich glaube tatsächlich, da fehlt einfach Eingespieltheit. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie das dann nächste Woche, wenn die Rückrunde in der Gruppenphase quasi passiert, dass sie dann noch wieder eine Chance haben, ein bisschen anzugreifen mit irgendwelchen cleveren Plays und so, weil sie dann besser eingespielt sind. Falls der Tilt nicht übergroß ist. Aber dafür hätten sie, glaube ich, eines der Matches diese Woche gewinnen müssen. Und die Chancen waren halt da. Und das macht es halt dann noch tragischer. Also mit einem Läuferbeispiel, man hatte halt das Gefühl, okay, ich will nicht zu blutig werden, aber also es sah zwischendurch wirklich so aus, als könnte er sich noch als Dritter ins Ziel schleppen und dann ist er aber nochmal hingefallen. So.
Oh, total. War das andere Bein auch noch gebrochen.
Ja, weil also teilweise waren es halt einfach so blöde Fehler, die dann auch passiert sind. Ja, keine Ahnung.
Ja, wird super schwer für Fnatic. Sind 0-3 hinten, aber ganz ehrlich, Woche 1 für Fnatic, was Worlds angeht und Worlds Historie angeht, war immer eine Katastrophe. Von daher können wir wirklich nur auf Woche 2 und Tiebreaker hoffen. Einfach wird's nicht. Sie haben RNG, PSG und Hanwan Live mit denen in der Gruppe. Das ist keine einfache Gruppe, aus der man sich quasi erstmal behaupten muss. Und
Man muss
mit
aber
0-3 wird
andersrum
kritisch.
sagen, die Gruppen sind natürlich alle ziemlich hart umkämpft. Also deswegen eigentlich war meine Vorfreude auf die Worlds sehr groß. Ich habe mir auch die 3 Stunden von Monte Cristo und Thoron reingezogen mit verschiedenen Partnern zu den verschiedenen Regionen und alle haben letztlich gesagt, das wird richtig aufregend, das wird cool. Und die Play-ins haben mich noch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Da hatte ich mich darauf eingestellt, dass ich eigentlich alles davon auch sehen will und habe dann aber festgestellt, naja, eins, zwei von den Matches kann man dann schon skippen. Da habe ich dann immerhin viel Zeit gewonnen, das war auch schön. Aber jetzt hat man wirklich das Gefühl, dass alle Gruppen einfach spannend sind und tatsächlich einfach jedes einzelne Match. Also die einzige Ausnahme, die ich vielleicht, oder vielleicht die zwei Ausnahmen, wenn man wirklich sagen muss, Fnatic sehen eben momentan nicht stark genug aus. Und Detonation Focus Me, ich glaube, wir hatten auch im Vorfeld schon mal einmal über die gesprochen. Auf jeden Fall sehr cool, dass die Play-ins überstanden haben. Aber trotzdem ist die Erwartung, dass sie in der Gruppe letztlich keine Chance haben. Aber ansonsten sind die Gruppen wirklich hart umkämpft. Man sieht auch letztlich an den Resultaten. Also gehen immer die Matches hin und her. Das extremste Beispiel ist, gibt es nicht eine Gruppe, wo alle 1 zu 1 stehen?
Ne. Die Gruppe D, da haben wir 2-1, 2-1, 1-2, 1-2.
Ah ja, das
1.
ist ja close enough. Also ich meine, nach 3 Games kann man natürlich nicht 1 zu 1 zu 1 stehen. Ja, also, naja, der Punkt ist jedenfalls, die nehmen sich gegenseitig Matches ab in verschiedenen Konstellationen. Und insofern ist es spannend. Und ich habe jetzt einen langen Bogen gemacht, um zu sagen, Gruppe C würde ich dann doch sagen, das ist eben die Gruppe von Fnatic. Da kann schon noch was gehen. Weil da Tendenz, also es kommen halt immer zwei weiter, natürlich, man kennt das System, vier Leute in der Gruppe, zwei kommen weiter. Und RNG sieht da sehr souverän aus. Also RNG sieht da so aus, als würden sie 6-0 im Zweifel machen. Und das heißt halt, das zweite Team hat möglicherweise dann nur zwei Wins, wenn es günstig läuft. Und das heißt, dass Fnatic im Zweifel eben nur zwei gewinnen müsste. Das, wie gesagt, würde ich Ihnen vielleicht zutrauen für die zweite Woche. Also es ist nicht alles vorbei, aber es ist auf jeden Fall jetzt alles schon sehr tragisch.
Ja, also ich glaube nicht, dass du dich mit zwei Wins da noch qualifizieren kannst. Also mit zwei Wins in Tiebreaker, aber vielleicht geht das.
Ja, natürlich. Also es ist jetzt ja so, dass PSG gegen Hanwha Live gewonnen hat.
Du
Auch
meinst,
immer.
alle verlieren gegen RNG zweimal und ansonsten trennen sich alle 1-1. Ja.
Und dann hast du halt mit dem Fnatic, was in der zweiten Woche den Fnatic-Buff hat, eine Chance im Tiebreaker. Also den
Oder
Buff.
Fnatic gewinnt halt einfach als einziges gegen RNG und alle anderen verlieren zweimal gegen RNG und die kommen so weiter.
Dann müssten sie halt dreimal gewinnen, weil sie die Tiebreaker verlieren, weil sie ja gegen PSG und Hanwha Live schon verloren haben. Das wäre also
Aber
tendenziell
gegen die
schlechter.
gewinnen sie ja dann auch nochmal in der Rückrunde.
Ja, dann hätten sie 3 Siege und dann wären sie auf jeden Fall dabei.
Ah.
Aber also das ist halt, ja, ich will nur sagen, es ist schon
Das ist
denkbar.
halt so krass EU-Hopium. Also, das. Also,
Ich denke halt,
das wird ja
dass
nicht passieren.
dass Fnatic eigentlich einen guten Meta-Read hat und diesen zusätzlichen Buff, dass sie glaube ich, da über Wippo doch schon ein paar unerwartete Sachen machen können. Und manchmal snowboardt das Early ja dann sehr stark in dem Meta und ich glaube, dass das schon funktioniert.
Ja,
Aber
gucken wir mal.
also mir ist natürlich klar, dass die Chance 2% ist oder so, weil sie jetzt natürlich in einer sehr schlechten Situation sind. Aber ich will nur darauf hinaus, dass weder PSG noch Hanwha Live so unbesiegbar aussehen.
Ja, das stimmt. Aber ja, unbesiegbar auf gar keinen Fall. Und das Fnatic aus den European Playoffs hätte ich da auch auf jeden Fall mitfighten sehen. Jetzt bin ich recht skeptisch. Aber ich muss sagen, bisher die Performance von den europäischen Teams auf den Worlds, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich hat's echt nicht umgehauen. Also ich befürchte eigentlich schon so wirklich, das ultimative Übel, dass wir ab der Knockout-Phase nur noch koreanische und chinesische Teams dabei haben.
Ja, also muss man sagen, ist natürlich durchaus denkbar. Ich denke, letztlich, wer da vor allem enttäuscht hat, ist letztlich Mad Lions, die gegen Team Liquid verloren haben. Also ist ein bisschen hart zu sagen, dass das eine Enttäuschung ist, aber wenn man, also Mad Lions wurde eben hoch gehandelt als der europäische Sieger. Sie sahen eben in den Playoffs auch sehr stark aus und insofern war Mad Lions halt das Team, was man vielleicht mit am höchsten gehandelt hat. Aber man muss eben sagen, die Gruppe D, die sieht wirklich am härtesten umkämpft aus. Da kann in der zweiten Woche wirklich auch alles passieren. Aber auf diesem Level darf man dann halt gegen NA nicht verlieren, muss man einfach sagen. Alfari hat danach im Interview gesagt, naja, eigentlich dachten wir schon, dass wir gute Chancen haben gegen Mad Lions. Naja, aber das ist auf jeden Fall die Gruppe, in der eben Mad Lions auch gegen Gen G gewonnen haben. Insofern also tendenziell da eine Chance zu haben, scheinen. Aber mir geht es insgesamt trotzdem wie dir. Die Amis sind ein bisschen besser, als man befürchten könnte, würde ich sagen. Also sind ja auch eigentlich 6 europäische Teams, wenn man ehrlich ist. Und dafür sind die Europäer ein bisschen schlecht. Also, na gut, Fnatic zieht das Ganze natürlich sehr runter, weil die einfach vorher als sehr stark gegolten haben und ohne Vivepuff jetzt auf jeden Fall natürlich federn ließen. Nee, aber also Roke fiel mir an sich schon so.
Roke gegen Cloud9. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ich habe gestern Roke gesehen und da tat mir Odoamne einfach nur enorm leid. Das war gegen Damwang hier. Und also er hatte ein Top-Lane-Matchup. Er hat Graves gespielt und gegen den Jax. Ich bin mir nicht sicher, wie balanced das Matchup ist. Ich denke, dass Jax wahrscheinlich einen Vorteil hat und Jax ist halt sehr hyperscaling. Und Damwang hier hat früh einen Vorteil auf der Top-Lane gefunden gegen Odoamne und dann haben sie ihn einfach ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und das gesamte Spiel ist gesnowballt. Und es ist wieder das. Also ich feiere Player-Camps ja wirklich extrem. Ich finde, die geben einem so viel und gleichzeitig ist es so herzzerreißend teilweise, dann die Spieler zu sehen und die Reaktionen und die Mimik einfach, dieser Ausdruck in den Gesichtern, wenn das Spiel 3,5 Minuten geht und du weißt einfach schon, er hasst jede Sekunde und leidet einfach nur. Und das Gefühl hatte ich bei Odoamne. Also wenn du da nochmal in die VODs schaust und dann einfach so die Slow-Mos in seinem Gesicht, das ist ja herrlich herzzerreißend auf jeden Fall.
Ja, also das sind halt diese Sachen, wo ich mal denke, halt es passiert in dieser Meta einfach, dass so eine Early-Game-Geschichte einfach so komplett gesnowballt wird. Das Match gegen FPX heute war auf jeden Fall aber knapp. Da gab es einige Situationen, wo ganz knapp der Viego für FBX noch einen Kill kriegt und dann halt den Reset mitnimmt und dann den Fight aufräumt. Also da gab es irgendwie so 3 von oder so. Was natürlich auch, also deswegen ist der Viego auch in dem Draft. Also ne, es ist jetzt auch, natürlich passiert das auch. Trotzdem, insgesamt hatte ich da das Gefühl, da hätte mehr gehen können. Also Rogue spielt dann einfach, da hab ich ja schon oft gesagt, dass mir das immer gut gefällt, strategisch so koordiniert, also sie sind einfach dann immer da, wo sie hin müssen und so weiter, in Time, also die Rotation und so, das macht einfach Spaß dazu zu gucken. Und da gab es einfach so ein paar kleine individuelle Fails, die einen Unterschied machten und das kann ich mir vorstellen, dass es in der zweiten Woche besser läuft. Insofern, naja, also ich würde sagen, es gibt halt mehrere Chancen, dass europäische oder amerikanische fake-europäische Teams es schaffen. Und eine davon wird schon funktionieren, würde ich schon denken. Also ich denke, dass insgesamt die Chance schon gut ist, dass irgendein westliches Team noch dabei ist.
Ja, ich hoffe es. Also selbst NA-Teams würde ich, also was heißt hier selbst NA-Teams? Natürlich würde ich mir auch mal wünschen, dass ein NA-Team weiterkommt, aber Worst Case wäre meiner Meinung nach einfach wirklich nur Koreaner und Chinesen und also
das würde auf jeden Fall Hype killen.
Selten, ich weiß nicht, ob es jemals so war, dass ich mich zurückerinnere, in wie viele Worlds gab es jetzt? 11? 10 habe ich verfolgt davon. Und ich glaube, ich war noch nie so hoffnungslos, was zumindest die europäischen Chancen angeht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber also gut, es ist ja bekannt, dass ich...
Ich wollte sagen, es ist ganz klar, woher das kommt. Also weil G2 lag teilweise auch in wirklich sehr schlechten Situationen weit zurück in der Gruppe und hat es dann noch irgendwie geschafft, sich durchzukämpfen. Und die sahen oft überhaupt nicht überzeugend aus. Und du hast immer das Gefühl gehabt, nee, also G2 schafft das, kein Problem.
Er hat ja da noch ein Finale, also ich weiß nicht, worüber reden wir jetzt.
Ja, also finde ich
Ja,
schon
nee,
lustig.
also,
Also
aber
so
hatte
geht's
ich
mir
halt, also
nicht.
war ja auch bevor ich quasi, also bevor es G2 gab oder sonstiges, hatte ich immer das Gefühl, alles klar, wir können mithalten. Und dieses Mal habe ich es nicht, aber ich habe irgendwie, es fehlt mir irgendwas bei den Worlds. Und also, mir fehlt dieser G2-Content von Mad Lions, von Rogue und von Fnatic. Ich will doch, also, wo ist das ganze Zeug? Es kann doch nicht sein, ich folge denen doch auf Social Media, ich folge sowohl den Spielern, ich folge den Organisationen. So, muss ich mir heutzutage einen Instagram-Account machen, um deren Stories mir anzuschauen? Komme ich sonst nicht mehr an Content? Hallo,
Das
was, also,
solltest du natürlich wahrscheinlich
wo ist
so
der?
oder so machen.
Ja, das stimmt. Ich müsste den eigentlich allen folgen, um die zu supporten, das ist mir auch klar. Aber, also, das kann's doch nicht sein. Wo ist denn das ganze Zeug? Guck mal, wenn wir das vergleichen, ja, mit OG aus Dota TI, ja, Back-to-Back World Champions und was die für krass geile Videos gemacht haben, im Hinblick, also auf dem Weg zu den TI, wo sie die Spieler und die Persönlichkeiten ein bisschen vorstellen, deren Werdegang, so was die ausmacht. Ja, genau das. Ich will die Leute doch kennenlernen. So, und nicht nur die Champions. Und also das ist doch Traum-Content und den kannst du doch wunderbar machen, den kannst du vorproduzieren. Wo ist das Ganze in die Kultur? Also, warum passiert da so wenig?
Ja, also letztlich würde ich auch, du hattest mich ja ursprünglich eigentlich gefragt, wie ich so die ganze Production finde und so weiter. Und in diese Schneise würde ich da noch ein bisschen weiter reinhauen, weil ich für mich sagen würde, dass es für mich sich so ein bisschen so anfühlt wie so ein, also jeder Tag sich anfühlt wie so ein entspannter, langer Sonntag, wo ich nichts zu tun habe und einfach morgens LCK gucke und mittags LEC und abends LCS.
Ja.
Also, ne? Weil dadurch, dass natürlich vieles online passieren muss, ist ja auch legitim. Aber du hattest ja gesagt, dass du dich immer dann freust, dass es diese Caster-Duos gibt und so weiter. Aber ein paar Sachen davon sind ja auch ein bisschen absurd. Ich hatte das, glaube ich, bei unserer letzten Folge schon gesagt, dass Captain Flowers zum Beispiel nicht dabei ist und der castet, wenn ich mich nicht täusche, nachts dann einfach die Matches auf seinem Stream. Und das ist natürlich ein großartiger Caster, der dann da ordentlich hypt. Und also ich glaube, das ist letztlich eine Katastrophe, ehrlich gesagt, für Riot, dass das so passiert. Mich wundert ehrlich gesagt, dass es das gibt, aber also andererseits ist natürlich für die NA-Fans sicherlich cool, im Zweifel den Cast sich geben zu können mit besonders viel Begeisterung und auch ehrlicherem Cast, also wo dann einfach im Zweifel Schimpfwörter gesagt werden oder gesagt wird, ja, die NA-Teams sind einfach nicht gut genug. Fuck. So, also ich denke, der kann da schon Sympathien letztlich für zusammentragen. Aber also letztlich ist einfach so, dadurch, dass die Studioproduktion eben nichts Besonderes ist, es ist einfach ein bisschen weniger Hype. Also ja, könnte 1000 Worte suchen, um das irgendwie zusammenzutragen, aber letztlich ist es einfach so, es gibt dann diese Duos, die den Desk zusammen machen, mit dieser Kamera im Desk, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass das in dem LEC-Studio jetzt so aussieht. Das ist halt ein bisschen sad insgesamt so. Und da haben sie dann einen internationalen, also so einen NA-Caster zum Beispiel mit dabei, anstelle von einem Spieler, den sie dann als Caster mit dazu holen. Aber es sieht im Prinzip genauso aus wie ein normaler LEC-Spieltag. Und auch alles zwischendurch sieht genauso aus wie normale LEC-Spieltage. Und deswegen ist es insgesamt relativ trist.
Ja.
Und also ich habe
Bin
jetzt
ich, also.
noch nicht viel Content aus Island auch gesehen. Also außer dass Lore dann zwischendurch einen der Asiaten interviewt statt einem der LEC-Teams. Aber also sonst sehe ich wirklich quasi keinen Unterschied.
Ja, die Stage sieht nochmal, also ist ein bisschen schicker. Also ich finde die Stage ist ihn eigentlich, finde ich persönlich ein bisschen cooler als letztes Jahr. Die Stage letztes Jahr fand ich, also, ja, mir nur sehr bedingt gefallen bis nicht gefallen im direkten Vergleich. Weißt du, was, glaube ich, einen massigen Unterschied macht? Und da können wir man, ach, es gibt so viel, über was man reden kann. Aber ich möchte gerne den Dota-Vergleich heranziehen, weil du hast mir, bevor die schon losging, noch geschrieben und gesagt, ich muss mir unbedingt angucken, falls ich es noch nicht getan habe. Die spielen die ganze Zeit Crowd Noises ein während der TI-Matches. Weil natürlich die Zuschauer zwar alle zu Hause sind, aber es fehlt irgendwie so das gewisse Etwas. Und du hast auch gesagt, dass dir das bei League of Legends fehlt, weil du da den Unterschied nicht merkst. Und ich glaube, was einen riesen Unterschied macht, einfach für, also vielleicht auch nur für mich, aber ich glaube, tatsächlich trifft es auch viele zu, ist dieses Hallen der Caster während des Casts. Also, dass die Cast-Qualität ganz objektiv betrachtet schlechter wird, ja, weil die sich in einem großen Stadion befinden. Aber sobald ich, also ich finde, man hört das direkt raus, ob die Caster jetzt in der Halle sind oder nicht. Und sobald ich das höre, habe ich viel mehr Bock auf das Ganze, weil ich automatisch das Gefühl übermittelt bekomme, dass es um was geht. Ja, weil wenn der, also die sind nicht im Studio, sondern die sind jetzt im verdammten Stadion, deswegen ist der Sound so und deswegen hört sich das so an. Und das gibt mir enorm viel. Und auch was Dota probiert, indem sie da jetzt ne irgendwie ja da Fangeräusche reinmachen, also applaudieren und sonstiges, den Ansatz, diese Atmosphäre und Stimmung nach Hause zu übertragen, obwohl wir halt nicht in der Lage sind, Live-Zuschauer zu haben, finde ich richtig gut. Es ist halt nur sehr, sehr schwer umzusetzen und da einfach die richtige Lautstärke zu finden. Weil wenn du einfach zu random Momenten, wo das Spiel, meinetwegen das Spiel ist, nehmen wir jetzt League of Legends Beispiel, 15k Goldvorsprung, es hat sich die ganze Zeit nichts geändert, seit 15 Minuten weiß eigentlich jeder, wie das Spiel ausgeht. Spiel geht aus und du hörst die Caster nicht mehr, weil die, ne, also die Cheer-Roll, die sie da einspielen, einfach zu laut gepegelt ist, dann macht das natürlich keinen Spaß. Im echten Stadion wäre es denn so, wenn die Leute halt so laut sind, dass man die Caster nicht versteht, ist es stilistisches Mittel und Hype und niemanden stört's. Wenn du aber, ne, wenn es einfach unauthentisch wirkt und diese ne, Cheer-Roll dann abgespielt wird, in einem Moment, wo die Leute halt auf gar keinen Fall so ausrasten würden, dann wirkt das Ganze ein bisschen wack. Aber die Grundidee finde ich gut. Und das fehlt mir bei League of Legends tatsächlich auch. Ich will den nicht crispen Sound. Ich möchte, dass das, ne, dass es sich aushört wie in einer Halle. So, ich will, dass das was Besonderes ist. Und also vielleicht ist es nur ein Aspekt. Du sagst, das Studio ist ja nicht genug dekoriert oder ich, also du siehst da nicht den großen Unterschied. Es macht, ist für dich einfach nur ein ganz normaler Sonntag. Ja, sehe ich ähnlich. Und ich finde, da gibt es einige Sachen, die man machen kann. Und dieses Cheering, ich bin dem gar nicht so abgeneigt. Ich glaube nur, dass halt dadurch, dass man das jetzt zum ersten Mal macht und lernen muss, da in viele Fettnäpfchen tritt.
Ja, da hast du jetzt viele Sachen aufgemacht, die ich teilweise ein bisschen bemalen, ein bisschen kommentieren will. Das erste ist, da habe ich nicht so drüber nachgedacht und ich sehe das aber völlig. Und da fiel mir assoziativ direkt Chobra ein. Erinnerst du dich an den Namen? Also natürlich erinnerst du dich.
Ja,
aber natürlich. Also ist halt, finde ich voll schade, dass wir den nicht mehr so viel sehen. Ich habe gerade geguckt, was macht der eigentlich? VCT Korea-Kommentator. Mist. Also, weil der einfach ein großartiger Host war, den wir eine Zeit lang bei allen möglichen CSGO, Dota und auch League-Events hatten. Und der brachte zum Beispiel unheimlich viel authentischen Hype. Und ich glaube, er hat eine Worlds, was weiß ich, vor 3-4 Jahren gehostet. Hat auf jeden Fall, also ich habe jedenfalls dieses Bild vor Augen, wie Chobra sich vor die Menge stellt und einfach alle nochmal hypt, jetzt gehen die Worlds los. Und wenn man natürlich dann da 5.000, 10.000, whatever, 1.000 Leute sitzen hat, die einfach alle voll mitgehen, dann wird plötzlich die Wichtigkeit nochmal auf eine Art und Weise unterstrichen. Die Matches, die jetzt kommen, die sind unendlich wichtig. Das ist etwas, was jetzt halt dann nicht passieren kann, wenn einfach das im Studio, wenn da Shox und Emily einen super Job machen, alles zu analysieren und mir die Storylines von den Leuten erzählen. Trotzdem wird mir die Tragweite quasi nicht bewusst. Und das wird dann nochmal zusätzlich schlimmer, wenn zum Beispiel ganz viel darüber gesprochen wird, dass die NA-Caster Jetlag haben. Da habe ich halt das Gefühl, das ist ein sehr alltägliches Problem. Davon möchte ich nicht so viel hören. Das wird mir zu viel. Noch schlimmer ist es bei den koreanischen Castern, weil es bei denen nachts um 3 ist und dann viel darüber, also die amerikanischen Caster, die in Korea sind, muss man natürlich sagen. Also zum Beispiel Wolf, wie heißen die anderen? Habe ich gerade nicht im Kopf. Die dann da viel darüber reden, oh ja, ich erzähle jetzt schon ganz schön Quatsch, ist ganz schön spät hier geworden. Da kommt mir dann zu viel alltägliches Problem rein. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich wäre natürlich in der gleichen Situation, ich würde dann, hätte auch den Impuls, diese billige Ausrede zu suchen, wenn ich zwischendurch Quatsch erzähle. Aber es ist halt schlecht, es darf nicht sein. Also man darf Fehler machen beim Casten, aber man darf das dann nicht so quasi zum Selbstschutz umformen zu, ja, aber ihr müsst verstehen, sondern das muss trotzdem dann ein Hype-Event sein. Wenn man mich dann aber realisiert, da sitzen einfach drei Leute in irgendeinem Schuhkarton in Korea und kommentieren über das Internet in ein Studio in Europa ein Event, was gerade in Island läuft, das ist einfach, dadurch wird es dann irgendwie so banal, weil es eben nicht, die sind alle in einer großen Halle sind. Und das finde ich richtig schade. Und da ist es tatsächlich so, dass der Sound nicht so gut ist bei den drei Jungs in Korea. Wahrscheinlich, weil die alle zu dritt im Schuhkarton sitzen. Aber da kommt
ja,
eben nicht...
Ja, die sitzen da im Studio.
Ja.
Also im...
Naja, ich weiß nicht, ob die...
In dem Dome.
Ja, wie auch... Nee, ich meine nur, also... Der Sound ist objektiv zwischendurch schlecht. Also im Sinne von, die haben ein qualitativ hochwertiges Standmikrofon von mir aus vor sich da stehen. Also jedenfalls so klingt es. Weil zwischendurch hört man so statisches Rauschen oder so, wenn dann halt gesagt wird, okay, wir schalten jetzt nach Korea. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen Zeitverzögerung drin in der Leitung. I don't know. Aber die reden dann erst nach 2 Sekunden und in der Zwischenzeit war da kurz so ein awkward Rauschen. Das passiert natürlich auch in der Studio, im Stadion. Aber da siehst du dann halt den Typen irgendwo in einer Arena stehen, wo tausende Leute rum sitzen und dann hat man das Gefühl, ja, technische Probleme ist egal. Man hat trotzdem diesen Hype. Und das ist halt, da geht das dann komplett verloren. Naja, das waren die Sachen, die ich so ein bisschen ausformulieren wollte. Und dann zu dem Crowd Noise. Wollte ich ein bisschen ausführen, weil das vielleicht nicht alle richtig sich vorstellen können. Weil beim Fußball haben wir das alle letztes Jahr gesehen. Einerseits, ein Fußballstadion hört sich sehr leer an. Wenn da einfach nur diese Leute kicken, dann fühlt es sich auf einmal ganz stark an, die Leute, die Sonntagmorgen um 11 mich wecken, weil sie auf dem Bolzplatz grölen, weil sie in der Kreisklasse ein Tor geschossen haben. Ne? Weil plötzlich so eine Situation wie ein Pfostenschuss, der eigentlich ja mega Hype ist, plötzlich so banal wird mit so einfachem Bonk. Ne? Und, weil man den hört, anstelle von den 60.000 Zuschauern, die irgendeinen Gesang angestimmt haben und so weiter. Und da Crowd Noises einzuspielen, wurde ja auch viel gemacht, am Anfang sehr unangenehm, aber hat dann mit der Zeit, glaube ich, ganz gut funktioniert, um die Atmosphäre so generell drin zu behalten. Aber was natürlich nie funktionieren kann, ist, dass eine spezifische Situation angemessen mit einem Crowd Noise kommentiert wird quasi. Und wenn man das jetzt auf Dota überträgt, wo das jetzt eben probiert wird, da gibt es ein paar Situationen, die eigentlich funktionieren müssten. Also zum Beispiel wird am Anfang vom Host zu den Castern übergegeben. Wenn dann die Menge begeistert macht, dann das Gefühl, ja, nee, das glaube ich jetzt nicht. Also wenn da so ein amüsiertes Klatschen oder sowas passieren wird, okay, vielleicht. Und dann gibt es andere Situationen, wo zum Beispiel ein Ward direkt gefunden wird und geklärt wird. Da dann einen zu übertriebenen Hype drunter zu legen, wirkt halt absurd. Passiert aber durchaus natürlich bei einem Event, dass höhnisch geklatscht wird. Sie haben dann noch keinen Kill gekriegt, aber immerhin Ward geklärt. Also Szenenapplaus
mäßig. Bei League, ne, also es war lange gängiges Meme zu einer Zeit, wo wenig Kills gefallen sind, dass die Leute dann aus Langeweile halt bei jedem Ward applaudiert haben.
Genau, und dann ist es aber...
Das ist halt eine Dynamik, die sich sehr natürlich entwickelt. Du kannst keine Cheer-Roll abspielen. Ne, also kannst du nicht immer machen, sondern es muss halt authentisch sein, wie du sagst.
Genau, und dann gibt es aber die Situation, wie du sagtest, diese großen Teamfights. Wenn da, also da ist es halt einfach, wie du sagst, eine Pegelsache. Wenn der Crowd Noise im Hintergrund zu laut wird, man den Caster nicht mehr versteht, ist ein bisschen blöd. Aber es ist letztlich nicht so wild, weil man muss jetzt auch nicht unbedingt hören, oh, der Spieler trifft oder was auch immer, wenn der Hype rübergebracht wird. Und insofern, da sehe ich auch das Potenzial durchaus. Aber wo ich dir quasi insgesamt dann wiederum total widersprechen würde, fundamental, ist dieser Vergleich mit dem Fußball. Beim Fußball ist es eben so, das Spiel hört sich falsch an quasi als Event, als Groß-Event, wenn es einfach so banal klingt. Das ist ja beim Computerspiel anders. Dota klingt ja trotzdem
völlig anständig. Finde ich gar nicht, aber red weiter.
Ja, also
180, also komplett anders.
Ja, also ich meine, letztlich ist das einfach schon der ganze Punkt. Also es gibt ja diese ganze Sounduntermalung, die da im Spiel passiert und was weiß ich, du siehst die ganzen Animationen und so weiter, sieht auch alles trotzdem Hype aus und du siehst eben normalerweise nicht auf dem Screen, dass da keine Zuschauer sind und so.
Achso, du meinst jetzt in dem Spiel. Ja, aber
Ja.
es ist doch trotzdem ein ganz anderer Vibe, der rübergebracht wird. Und also die Soundkulisse, nur weil du es nicht siehst, weißt du ja trotzdem, also du spürst ja trotzdem, ob die Leute da sind. Und ne, also die, also wie du schon gesagt hast, wenn Chopra reinkommt und ne, so eine Meute aus 10.000 Leuten zum Ausrasten bringt, so, das macht ja was mit den Personen, die zuschauen. So, ja, also das holt die ab. Und wenn das fehlt, dann fehlt ein ganz erheblicher Teil. Und wenn du dir jetzt einfach mal anschaust, was letztes Jahr passiert ist, dass nämlich Spieler wie Double Lift oder auch Bjergsen gesagt haben, ja, nee, sie hören auf zu spielen, weil wenn sie so viel Zeit investieren, das höchste Ziel, was ein E-Sportler hat, sind halt diese Offline-Events. Es geht darum, dann in diese Stadien zu fahren. Du setzt dich nicht 16 Stunden am Tag vor den Rechner, Tag ein, Tag aus, damit du dann im Endeffekt das Finale auch vom Rechner spielen kannst. Beziehungsweise sehr, sehr viele tun das nicht, weil die richtige Belohnung sind dann die Offline-Events. Und ich glaube, das ist eine. Ich habe tatsächlich auch mit meinen Eltern drüber gesprochen. Explizit mit meiner Mutter. Und sie meinte, ja, E-Sport müsste doch eine der Branchen sein, die am meisten profitiert haben, auch von Corona, weil es den E-Sport doch überhaupt nicht betrifft. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass du das ein bisschen falsch siehst, weil auch für E-Sportler diese, also diese Offline-Events und diese Turniere ist quasi die Worlds oder TI sind vergleichbar für einen E-Sportler wie ein Olympia oder eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft, ein Super Bowl, Stanley Cup Finale, was auch immer für normale Sportler sind. Und da gehört nun mal auch diese Kulisse dazu. Da gehört ein Live-Audience dazu, vor dem man spielen kann, ja, wo man reingeht ins Stadion und einfach dieses Gefühl hat, was man sich wünscht, seit man ein kleiner Stupsi ist. So. Und da gehört dann der Stadionsprecher dazu, da hat, gehört der Sound dazu, alles gehört dazu, finde ich. Und ich denke, also ich würde das nicht, ich würde das, also ich würde nicht sagen, dass es beim Fußball mehr dazu gehört als beim E-Sport. Weil, also es ist ein Unterschied, ob wir ein normales Prime League Game online haben, Liga Game, dann gebe ich dir recht mit dem Sound, ja. Aber dann ist es der Vergleich zu dem Spiel am Sonntagmorgen um 11 Uhr, wo jemand in der Kreisliga, ne,
Ja.
das Ding da reinzwirbelt.
Okay,
So,
also
und du dann die Soundkulisse hast.
erstmal spiele ich jetzt hier mal kurz einen Teamfight ab, damit die Leute wissen, wie sich das anhört mit dem Crowd Noise. Ich habe dir vorhin das Time-Dingsbums geschickt. Ich hoffe, das funktioniert so. Wir checken einfach mal kurz, dass alle Leute Bescheid wissen, wie sich das anhören würde.
You did have such a good time in the early game. Thurs is just sticking on
just
him.
Stayed,
The defusal is a problem.
Yeah, Machu has to run every time. He cannot fight back against this set, Thompson. He's not gonna be able to get the catch.
Fuck, hatte ich dir nicht noch einen zweiten Link geschickt, wo ein Teamfight war? Versagt leider hier.
Ich habe natürlich selber dann reingeskippt, bis ich irgendwo Sachen gefunden habe.
Ja, ich skippe jetzt auch einfach mal hier rum.
Gonna lose Sam out of it. 105 seconds
That's a
as
long
well.
time. This could be the window that Secret have been looking for to break the high ground.
Oh, they're feeling it. They're high-fiving. They're feeling that big confidence now after these last, I mean, four or five fights that they've just decimated OG in.
Hier kann man es nicht hören.
And what can OG do here? Three dead.
They have to watch. The IO is so crucial for their lineup. Likely to just lose at least two sets.
Okay, also ich denke, alle wissen natürlich auch, wie das sich sowieso anhört, dass einfach so Gejubel im Hintergrund eingespielt wird. Aber an der Stelle, glaube ich, ist es ganz gelungen, weil da halt wirklich was passiert. Das Spiel geht dem Ende entgegen und so weiter und da wird dann quasi durchgehend gejubelt. Aber wenn das halt im Early Game das gleiche Level hat, dann wirkt es halt unglaubwürdig, weil Dota-Matches ja voll lang sind, also 45 Minuten oder so. Und das finde ich auch im Cast tatsächlich ganz spannend. Beim League Cast wird von Anfang an richtig Druck gemacht. Beim Dota Cast hat man häufig die ersten 20 Minuten das Gefühl, ist eigentlich auch egal, was hier passiert. Also ist manchmal so, dass das eine Team Lead kriegt, aber der war ja eh erwartet und entsprechend sind die Caster dann noch völlig entspannt und rasten dann nur die zweite Hälfte ein bisschen mehr aus. Naja, ich bin bei dir, dass das konzeptuell durchaus auch in E-Sport-Events funktionieren könnte. Was ich meine, ist wirklich einfach, dass Fußball sich richtig, also das Spiel selber sich falsch anhört, wenn man plötzlich die Leute was es sich schreien hört, wenn sie gefoult werden, wenn der Pfosten plötzlich so alltäglich klingt und so. Das geht mir ganz extrem so. Du bist ja auch kein Fußballfan.
Ich habe länger Fußball gespielt als du, mein Freund. 9 Jahre lang.
Ich habe auch nur ein Jahr Fußball gespielt, das zählt nicht so richtig. Andererseits könnte man sagen, ich habe 20 Jahre Fußball gespielt. Naja.
Das Ding ist, du findest auch nicht, dass das Spiel sich komisch anhört, wenn du am Sonntag um 11 Uhr dahin gehst. So, und den Pfostenschuss hörst. Du findest es nicht komisch. Du findest es komisch, wenn du dir ein Bundesligaspiel anhörst und den Pfostenschuss hörst. Und genauso ist es komisch, wenn du beim Worlds-Finale keine oder bei den Worlds keine Zuschauer hörst. Das ist der Vergleich, den ich aufmache.
Genau, den sehe ich. Aber das Spiel selber hört sich nicht komisch an.
Ja, aber das Spiel kannst du ja nicht außerhalb des Kontexts angucken.
Ich glaube, es ist ein bisschen egal. Also ich glaube, es ist auch so eine Feelings-Sache. Also ich glaube, wir müssen uns da nicht drüber streiten. Ich glaube, man kann beide Positionen verstehen und da ist ein Agree-to-Disagree angebracht.
Absoluter Quatsch. Ihr könnt Steffen natürlich jederzeit antwittern und ihm mitteilen, wie Unrecht er doch hat.
Ja, Ed Nunja Lol könnt ihr entfolgen, wenn ihr das Gefühl habt, der Typ erzählt wirklich nur Quatsch.
Damn. Direkt voll spannend. Ja. Ja, nee, aber also grundsätzlich stehen die Ausschnitte, die ich da jetzt vom TI gehört habe, ich habe nicht so viele gehört, fand ich auch. Ja, waren jetzt echt nicht optimal gelöst, aber also von mir kriegen sie Props dafür, dass sie es ausprobieren. Ich denke, dass der Grundgedanke der richtige dahinter ist. Und jetzt brauchen sie halt jemanden, der die.
Ich frage mich,
wie sie die das Geräuscheorgel machen. Halt anständig spielt und gut einschätzen kann. Und ne, das ist dann halt auch ein Skill, den du halt nicht mal eben so hast. Da musst du ja auch erstmal jemanden für haben. Überleg mal, du hast diese ganze Production-Arbeit, die du sowieso hast. Es ändert sich nichts dran. Nur jetzt brauchst du noch zusätzlich jemanden, der, ne?
Ich frage mich, weißt du,
wie Geräuschkulisse einstellt und die Knöpfe drückt.
Ob das so gemacht ist. Also, oder ob es eine Automatisierung gibt. Weil, Alter, wie unendlich schwer soll das denn sein? Du hast da 10 verschiedene Sound-Noises und spielst die einfach bei jedem Teamfight ein. Oder der Observer macht das nebenbei auch noch. Also, ich kann mir das.
Ja, der Observer nebenbei kann ich mir halt nicht vorstellen. Nee, ich habe mir original wirklich Gedanken drüber gemacht. Die brauchen. Also, wenn du es anständig machen willst, ja, wenn das dein Ziel. Du kannst natürlich Wacko McSchmecko machen und dann das halt, ne, sobald GG geschrieben wird, automatisch spielst du Soundfile XT9. So, und wenn First Blood kommt, dann spielen wir randomized einen dieser 3 Sounds ab. So, natürlich kannst du das machen, aber es ist halt kacke dann. So, das heißt, damit es gut ist, brauchst du auf jeden Fall Dedicated Soundmaster.
Ich habe hier gerade ein bisschen gesucht nach Reaktionen, weil die ersten Tage war sehr negativ auf Reddit und jetzt habe ich tatsächlich gefunden vor 3 Stunden. Also ich wollte eigentlich die negative Reaktion aus der Dota-Community geben, aber vor 3 Stunden wurde ein Post gepostet. Props to TI Fake Crowd Sound Player or what he, she is called. Und die Reaktion und die Reaktion sind tatsächlich sowas wie Honestly, I agree. You are not wrong. Also anscheinend, ja. Anscheinend gibt es da jemand und das wird sogar positiv gesehen. Incredible. Ja.
Ich sehe es auch positiv, aber ich schreibe nicht auf Reddit.
Aber also ich bin tatsächlich unsicher.
Es wird beides geben, aber also, ne, es gibt, so wie es immer verschiedene Meinungen gibt. Ja.
Nee, ich meine, ob das wirklich so ist, dass da, weil es sind ja wirklich viele verschiedene Sachen, weißt du? Du müsstest da.
Eigentlich muss es da eine Person geben. Niemals kann das ein Observer nebenbei machen.
Ja, aber ich meine, da ist doch niemand darauf vorbereitet. Du musst ja so, sagen wir mal, 30 verschiedene Soundfiles haben, die du dann da abwechselnd drückst. Manchmal nur Random Hype, starker Hype. Und dann noch irgendwie Pfeifen rein oder so, weißt du, um so eine Varianz drin zu haben. Oder Jubelschreie.
Ja, die werden halt so ein Elgato Stream Desk vor sich haben. Vielleicht auch nicht von Elgato, aber ne, sowas oder sowas ähnliches. Mit 35 Buttons drauf, die beschriftet haben, so wie das halt in der Regie aussieht. Dann sitzen die neben den Spectatoren und drücken dann halt die Knöpfe.
Aber Aber dann muss
Wie
man.
Aber?
Du müsstest, du
Folgen, müsstest, sind beide lang genug im E-Sport, um zu wissen, dass es exakt so aussehen wird.
Ja, wahrscheinlich. Aber also weißt du, es ist so schwierig, diese Sounds im Kopf zu haben. Du hast ja nie, weißt du, dich darauf vorbereitet, beim International als Sound-Typ da zu sitzen. Aber ich
also
sehe,
kannst du davon ausgehen, dass da bestimmt 2-3 Tage Practice reingegangen sind. Maximal.
Ja, wahrscheinlich. Also tatsächlich gibt es auch gestern, gab es auch einen sehr guten Thread zu Sounddesign. Ist ja crazy. Wie gesagt, ich fand es jetzt bei den Teamfights und so weiter, die ich da jetzt gesehen hatte, auch ganz gut.
Ah. Ja, und ich finde, wenn man einfach nur vergleicht Worldscast mit TI-Cast, weil beim TI-Cast hörst du halt, wie gesagt, dass es live aus der Halle ist, dass das Talent da ist. Finde ich einfach initial. Auch wenn du nicht verstehst, worum es in den Spielen geht, kommt einfach mehr Gewicht. Und jetzt die Soundkulisse, ah, ich bin nicht abgeneigt. Sollen die ruhig üben? Und in 2-3 Jahren
ja, brauchen wir keine Crowds mehr.
Hoffentlich brauchen wir diese Technologie in 2-3 Jahren nicht, weil wir dann alle mit 2G überall in den Stadien wieder Party hart machen. Aber an sich, finde ich, sollten sich da mehr das Ganze abschauen. Und dann haben wir halt, wir haben einfach wieder eine neue Berufsgruppe im E-Sport entstanden lassen, einfach, ne? Die Crowd Engineers.
Also ich war tatsächlich, ich hatte halt ein bisschen ausführlicher Matches vor 3-4 Tagen geguckt, 2-3 Tagen. Und da war es halt nervig. Bin sehr gespannt. Ich hab jetzt mehrere Matches, die ich noch sehen möchte, die ich noch nicht gesehen habe, weil ich eben den ganzen Tag League gucken muss. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das dann da gut funktioniert. Ich wollte quasi ein bisschen Liste abarbeiten. Du hast vorhin gesagt, dass du mehrere gute OG-Content-Pieces gesehen hast, die habe ich alle noch nicht geschaut. Was würdest du da, also ich meine, du hattest mir das geschickt von Sepp auf jeden Fall. Das habe ich noch nicht gesehen. Was noch?
Ja, das von Sumail.
Okay.
Sumail.
Ja, Sumail. Okay. Ja.
Und ansonsten glaube ich, dass die auch noch mehr gemacht haben, aber die habe ich noch nicht geschaut. Das von Sepp hast du oder habt ihr alle natürlich im Discord. Falls ihr da noch nicht seid, macht überhaupt nichts. Ist absolut kostenfrei. Da könnt ihr einfach auf twitch.tv/youbetterknowme gehen. Ganz einfach, alles zusammengeschrieben. Und dann Ausrufezeichen Discord in Chat. Und dann bekommt ihr automatisch einen Link, wenn der Bot nicht gerade Kaffeepause macht. Aber im Normalfall regelt er das. Und dann werdet ihr automatisch auf Discord geleitet und könnt da in den E-Sport-Eintopf-Channel gehen. Und da findest du auch verlinkt das Video zu Sepp, der einer der OG-OG-Member ist.
Ich hatte nicht gerafft, dass das von OG war, das Video. Ich dachte, das wäre einfach irgendein TI-Hype-Video. Und du sagst, die haben das intern gemacht für ihr ganzes Team oder sowas in der Richtung?
So wie ich das verstanden habe, schon, ja. Also würde mich jetzt, eventuell habe ich mich jetzt maximal aus dem Fenster gehen, aber ich bin mir sehr sicher.
Ja, du hast recht, das ist bei OG Esports auf dem YouTube-Kanal.
Ja, OG Step is back, Road to International with BMW. Also ja, war eine Aktivierung mit BMW zusammen, ne? Also war gesponsert, der Content, aber Es war kein Werbefilm oder so. Guckt euch das an. Es sind 10 Minuten ernsthaft wirklich guter Behind-the-Scenes-Content. Erinnerte mich ganz leicht so ein bisschen, das war Kerrigan, oder?
Ja. Mhm.
Ja, ein Kerrigan-Counter-Strike-Interview, wo es auch so um seine Family ging und wo man dann auch Freunde und Freundinnen mal sprechen hat sehen. Und das ist dabei Sepp halt genauso. Also da hört man häufig auch seine Schwester sprechen, bisschen seine Family, wie sie am Tisch sitzt, worüber sie so reden. Und also es ist einfach nice. Ich habe nicht so viel mit Dota 2 am Hut und ich habe keine Sekunde mich irgendwie gelangweilt gefühlt, sondern fand es einfach guten Content, schön gemacht. Sollte man sich anschauen.
Okay, dann gucke ich mir die Sachen an und gucke dann erstmal vor allem die OG-Matches. Um einigermaßen aufzuholen. Ja, ich glaube, das war von mir aus das auf jeden Fall zum TI. TI, ach naja, wir sollten vielleicht ein bisschen darüber sprechen. Es ging sehr gelassen auch da los. Also das Pendant zu den Play-ins bei League ist in der Dota-Welt letztlich die Gruppenphase. Weil die Gruppenphase, da spielen einfach alle gegen alle und das Spielen, also wirklich, also es wird auch so abgehandelt in quasi absurder Weise, weil wirklich viel Streams parallel Matches casten und dann gibt es noch einen Mainstream, der random in diese Streams reinschaltet, hat man das Gefühl. Also wie so eine Konferenz, nur dass man die ganze Zeit im Vordergrund auf der Couch diese vier Caster abhängen sieht, die sich da ein bisschen drüber unterhalten, wie diese Matches gerade laufen. Und also, ne, wenn man alles mitkriegen will, muss man quasi das gucken, damit man alle Eindrücke aus allen vier Partien bekommt. Und es sind also unendlich Matches auch bei Dota, nur dass Dota eben länger dauert als League. Also es ist nochmal quasi mehr Content, glaube ich, in dieser Gruppenphase. Das sind eben Gruppen mit, ich weiß nicht, 8 Teams. Und das heißt, jedes Team muss natürlich 7-mal spielen. Also es ist unendlich. Und das wird, wie gesagt, einfach so ein bisschen abgehandelt. Und das ist ein bisschen schade auch, würde ich sagen, in der Art und Weise. Aber es ist eben so ein bisschen wie Play-Ins. Das Drama beginnt dann mit dem richtigen Bracket. Man qualifiziert sich eben, wie man das kennt, entweder für das Upper Bracket oder für das Lower Bracket. Und für diese Matches ist dann natürlich jeweils dann ordentlich Zeit. Und vor allem sind das natürlich dann auch die Matches, wo man rausfliegt. Wobei man eben auch in der Gruppenphase rausfliegen kann, wenn man komplett versagt. Aber letztlich wird da eben in ähnlicher Weise wie bei den Play-Ins werden die Teams, die wahrscheinlich einfach nie eine Chance hatten, aussortiert und dann wird das Drama angefeuert. Insofern, jetzt ist der Hype auch sehr viel hypiger und weniger relaxed als in den ersten Tagen. Das fand ich aber tatsächlich auch trotzdem schlecht. Also das ist, da hatte ich, glaube ich, dir gegenüber auch schon mal geschrieben, dass ich das nicht verstehen kann, weil es eben trotzdem, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ein 40-Millionen-Dollar-Turnier ist, was halt absolut insane ist. Und da darf dann auch die erste Runde der Vorrunde, das langweiligste Match, die schlechtesten Teams mit ein bisschen Begeisterung kommentiert werden. Weil, also ja, muss man ja auch sagen, selbst wenn man Vorletzter wird, kriegt man halt dann schon 500.000 mehr oder so. Also da kann man halt auch ein bisschen drüber reden.
Absolut geisteskranke Preisgelder, die sie beim TI haben. Weil es ist wirklich, wenn man dann Richtung League of Legends schaut, ist super spannend, weil Worlds ist einfach. Über Worlds, also natürlich, weißt du, das erstplatzierte Team bei den Worlds kriegt immer noch 1 Million. Da kriegt jeder Spieler, sagen wir mal, gut 190.000 oder so dann von. Aber das ist nicht das Geld, was das Leben da verändert, sondern bei League geht es um den Worlds-Titel. Also es geht wirklich einfach darum, das beste Team zu sein. Und ich will nicht sagen, dass es da bei Dota nicht drum geht. Ich sage nur, dass bei Dota dieses Preisschild einfach viel dominanter die ganze Zeit in die Kamera gehalten wird und in die Storylines, was verständlich ist bei den Summen, um die es geht, weil, ne, auf einen Schlag bist du halt Millionär als Spieler. Aber das finde ich schon immer noch recht spannend. Und ich weiß, also du sagst quasi, dadurch, dass es um so viel geht, kann es nicht sein, dass die Leute nicht jede Sekunde dann 100% auf Full Focus sind, weil dafür geht es um zu viel. Das ist keine Hallenhalmer-Meisterschaft, sondern da geht es um Abertausende von Dollars und Euros. Gleichzeitig ist es ja so, dass dieses Talent da jetzt, wie lange geht das TI? Auch 3 Wochen oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist natürlich, ja, 3 oder 4 Wochen.
Ah ne, du hast recht, ja, ja.
Dass das ja natürlich auch unendlich anstrengend ist, dieses Hype-Level da überhaupt halten zu können. Und das fängst du jetzt schon von Tag an mit 100% Hype. Ich finde auch, also ich finde dieses Sofa-Setting, was sie aufgebaut haben, mit den fliegenden Wechseln, die sie davor gemacht hatten, als diese 4 Streams immer parallel liefen, fand ich von der Grundidee ziemlich cool, aber eher für ein Co-Streaming-Format. Also das, was, wenn mich nicht alles täuscht, haben das doch die Too Good Studios damals gemacht, dass sie angefangen haben, so dann das TI zu schauen oder das Ganze zu streamen. Und ich finde, dass das bei so, ja, in so einem Co-Streaming-Setting und, weißt du, ich schaue das mit meinen Buddies zusammen auf der Couch, da funktioniert das besser als in so einem offiziellen Setting. Ich finde, Konferenz ist was, womit man eventuell spielen kann oder was man auf jeden Fall ausprobieren sollte. Inwiefern das klappt, ist natürlich, sage ich mal, in einem Sport wie Fußball ist das einfacher als in einem Sport wie Dota, weil du, ne, du hast einen Ball und die Leute, die immer dem einen Ball hinterherlaufen, bei Dota hast du einfach unendlich viele Variablen. Ähnliches gilt für League of Legends. Aber ich fände es cooler, wenn die so eine Art Sportschau draus machen würden. Weißt du, du hast diese vier Matches. Du hast einen Mainstream. Da hast du dann ein Match wird geschaut. Das ist einer von diesen ABCD-Matches. Und nach dem Match hast du so einen Kurzzusammenschnitt, wie bei der Sportschau, wo dann das Match SK gegen Fnatic nochmal die wichtigsten Momente in 5 Minuten zusammengefasst. Das ist unendlich viel Production-Arbeit und was super schnell geschehen muss, was nicht leicht ist. Dafür brauchst du krasse Leute und vor allen Dingen viele krasse Leute, weil es ja mehrere Matches parallel sind. Aber wenn man das wuppen könnte, wäre es, glaube ich, irre von der Production. Aber ich glaube, es ist einfach, also...
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so schwierig ist. Zum Beispiel, ich bin mir nicht ganz sicher, aber also ich glaube, bei The Zone funktioniert es ungefähr so, dass die Leute, die die Spiele kommentieren, anschließend den Spielbericht machen. Also die kommentieren das Spiel live 90 Minuten und danach werden sie eine halbe Stunde später angerufen und also oder ins Studio geholt oder wie auch immer. Okay, jetzt fassen wir mal das Spiel in 3 Minuten zusammen. Hier haben wir die Highlights. Und da ne, kann man sich vorher so ein bisschen überlegen, welche Szenen man nimmt und so weiter und das funktioniert. Und ich denke, wenn man das mehr machen würde, dann hat man eben zwischendurch den Hype auch. Also das Problem ist, bei dieser reinen Couch-Geschichte, wie du es beschrieben hast, die sitzen da einfach nur und schnacken nett miteinander und gucken, oh, guck mal, das Spiel wird jetzt aber spannend, da sollten wir mal reingucken. Und wenn das aber dann passieren würde, dass wir da den Caster hören und der Caster gerade einen Teamfight begeistert castet, dann würde sich der Hype mitnehmen lassen. Okay, das wäre in Ordnung. Oder wie du sagst, nach dem Match soll der Caster, der das Match gecastet hat und eben alles gesehen hat, kurz die Szenen zusammentragen und dann einmal noch beschreiben, was es sich das Early Game lief. Sehr gut für OG, die hatten einen riesen Vorteil, aber dann gab es eine Roshan-Situation, die wurde echt gefährlich. Und dann halt in diesen Cast-Modus übergehen und diese Situation, also eben nur so anteasern, dann die Situation wirklich casten, weil sonst passiert da einfach mir zu wenig. Also wenn einfach da nur so lapidar darüber gesprochen wird, oh, das Team sieht vorbei aus, sind sich die 4 Analysten einig, dann habe ich halt das Gefühl, okay, also in dem Spiel fliegt jetzt das eine Team aus Malaysia raus zum Beispiel und das finde ich dann halt unangebracht. Also erstens, weil es um so viel geht, aber auch respektlos den Spielern gegenüber. Es gibt da ein paar Teams, die schlechter sind, okay, aber nur, weil es so viele Gruppenspiele gibt. Ich würde dir da sogar widersprechen. Es gibt so viele Gruppenspiele und die laufen normalerweise eben über einen ganzen Monat und ist dann, würde ich jetzt annehmen, schon auch enger zusammengelegt, auch weil man nicht die ganze Zeit jetzt so ein Event offline so ohne weiteres machen kann, wobei mich das trotzdem auch ein bisschen wundern würde. Also, aber trotzdem, ich wundere mich, dass es so eng zusammengedrückt ist. Mich wundert auch, dass das TI relativ wenig Zeit dann insgesamt nur läuft. Aber so oder so, also es sind zum Beispiel Thunder Predator und SG Esports sind rausgeflogen als 17. 18. Und die kriegen dann 100.000. Lass mich kurz gucken, wie die Gruppe für die ausging. 008 für Thunder Predator und 107. Und also willst du mir dann sagen, dass keins von den Matches von diesen Teams irgendwie ernsthaft kommentiert wurde? Das finde ich einfach nicht in Ordnung dann. Also ne, das sind ja 9 Partien und wenn das dann alles immer so lapidar mitgenommen wurde auf dem Mainstream, das finde ich sad. Und man muss auch sagen, wenn sie einfach nur eine Partie mehr gewonnen hätten, sind sie, was ist das, 13. bis 16. und dann hat man 600.000 statt 100.000. Also es ist, das war keine Übertreibung vorhin, dass es da wirklich relativ schnell um Millionenbeträge geht. Ne? Und dass es sich SG Esports ist jetzt zum Beispiel ein brasilianisches Team. Ich bin mir nicht sicher, ob es das einzige brasilianische Team, aber also man merkt schon, da wird es dann schon Leute geben, die das eigentlich gerne begeistert verfolgen würden. Da würde ich jetzt annehmen, das wird der brasilianische Cast auch anders gemacht haben, den es bestimmt gibt. Aber ich weiß es auch nicht. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es einen deutschen Cast gibt, ich wüsste es nicht.
Und das Ding ist, also, schwer zu sagen, weil, also, wenn es nur diesen einen Mainstream geben würde, weißt du, wo die zusammen auf der Couch sitzen, dann würde ich dir zu 100% recht geben. Aber es gibt ja parallel einfach diese 4 Fullcasts, wo du die ganze Zeit dich dann einfach voll auf das Spiel konzentrieren kannst, was du möchtest. Das heißt, wenn ich jetzt ne Die-Hard-Fan der Brasilianer bin, so und die jetzt aber halt kein einziges Spiel gewonnen haben, sondern 0-7 gegangen sind, nach dem 0-6 gucke ich mir aber trotzdem das 7. Spiel an, habe ich noch die Möglichkeit, einfach einen vollen Cast und ich würde auch einfach mal unterstellen, ich habe nicht so häufig in diese anderen, also in die Sidecasts reingeguckt, schon ein paar Mal, aber also ich weiß nicht, wie es dann ist, wenn Underdogs spielen, ob die eine Clown-Fiesta draus machen oder nicht. Ich möchte ihn jetzt einfach, also ich möchte einfach mal hoffen, dass sie es nicht tun, sondern dass sie es anständig casten. Und dann finde ich, ist es in Ordnung. So, also dann muss ich nicht die Leute, wenn ich weiß, dass das Spiel langweilig ist und es sind 4 Spiele und da sind potenziell bessere, dann zeige ich doch nicht das Spiel, wo das 0-6-Team wahrscheinlich 0-7 geht,
okay,
so, sondern zeige ich wahrscheinlich ein besseres.
Ich gehe damit. Ich finde trotzdem, diese Mainstream-Situation finde ich insgesamt, also das nimmt mich gar nicht mit.
Finde ich einfach. Ja, ich finde auch, dass es nicht optimal gelöst ist, weil ich finde, das Setting passt nicht so richtig in den Rahmen. Das ist so wie, also, ja. Ja, ist schwierig. Ist, glaube ich, so wie wenn du mit einer Jogginghose auf der Hochzeit auftrittst. So, das machst du halt einfach nicht. Das ist respektlos.
Ja. Ja, also ich fand es einfach echt schlecht. Konnte ich nichts mit anfangen.
Ja, du bist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Vielleicht liegt das auch mitunter da dran.
Du meinst, ich lege mehr Wert auf Etikette?
Ja. Du bist halt noch im Kniggelbuch aufgewachsen.
Nee, man muss einfach, also weil das wahrscheinlich auch nicht alle gesehen haben, muss man sich nochmal klar machen. Es ist quasi ein Splitscreen. Man sieht auf der einen Hälfte des Bildschirms diese Couch und auf der anderen Hälfte das Dota-Spiel. Man kann das Dota-Spiel quasi nicht erkennen, weil natürlich in Dota viel passiert, viele Animationen und so weiter. Man braucht da normalerweise schon den Fullscreen. Und es ist natürlich völlig egal, diese Couch zu sehen. Und die Leute sitzen da, weil sie da 4 Stunden lang casten oder so, eben auch sehr entspannt. Womit ich gar kein Problem habe. Das funktioniert ja zum Beispiel im Homestory Cup und so weiter, funktioniert das ja wunderbar. Aber es muss eben vom Setting irgendwie dann trotzdem funktionieren. Man braucht eben da nicht diesen Ausschnitt von dem ganzen, also man sieht ja quasi das ganze Studio mit der Couch in der Mitte, die dann verloren da ein bisschen aussieht, gerade auch in dieser größeren Szene dann, in diesem Splitscreen. Und das funktioniert halt einfach nicht. Wenn man einfach dann zoomen würde auf die einzelnen Caster und das mit reinpassen packen würde, in den Cast, in den sie gerade reingucken, das wäre für mich in Ordnung. Aber das ist halt leider nicht, was passiert. Ja, das fand ich wirklich einfach fail. Aber gut, das DI geht letztlich jetzt in die spannende Phase mit dem Bracket-System. Die ersten Teams fliegen jetzt dann raus in den Lower-Bracket-Partien und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, jetzt nochmal reinzuschauen. Anscheinend ist jetzt auch der Crowd-Noise gut.
Finde ich einfach unendlich Hype, ne? Ich finde dieses Format, also Double Elimination Bracket ist so ein geiles E-Sport-Format. Also feiere ich TI auch einfach für. Weil jetzt ist so, die hatten ihre Play-Ins, da waren einfach mal eine Quadrillion verschiedene Matches parallel, die man gucken konnte. So, da war auch immer was, ich sag mal, 1 der 4 Spiele war immer nice. Konntest du dir immer angucken als Dota-Fan? So, das hattest du bei den Play-Ins nicht zwangsläufig. Da waren immer auch Matches dabei, wo du gedacht hast, gut, kann ich jetzt eben flott einkaufen gehen und dann komme ich wieder. Und dann hast du aber nicht diese Gruppenphase, die auch nice ist bei Riot, aber das ist halt einfach jetzt, ne, so jetzt erstmal eine Woche Gruppenphase, die ganze, jeden Tag 8 Spiele, wo du dir halt auch denkst, das ist auf jeden Fall ein Batzen. Sondern ja, die geben sich da jetzt halt einfach von Anfang an osmanisch da. Und es geht jedes Spiel einfach um alles. So, Upper Bracket, trotzdem noch wichtig, aber du weißt, sind noch nicht ganz raus, aber natürlich willst du durchs Upper Bracket. Ist einfach, dieses Format bringt enorm viel Hype. Ist mega gut.
Ja, ich sehe das wie du. Also, da wird ja auch jedes Jahr drüber gesprochen, dass dieses International-System einfach letztlich viele Vorzüge hat und man versteht auch in gewisser Weise nicht ganz, dass es bei Riot nicht passiert, dass es ein Lower Bracket gibt. Also,
Naja, also Single Knockout, also Single Elimination Bracket hat auch große Vorteile. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir auch, das ist schon, ne? Damals, vor 20 Jahren haben wir mit Carmack schon auf Turnieren drüber gesprochen, welches denn das beste Format ist und warum Single Knockout denn seiner Meinung nach beste ist. Und da gibt's halt viele verschiedene Ansätze und auch viele verschiedene Begründungen. Und es ist natürlich immer eine Frage, ja, was würden die Zuschauer gerne sehen, aber natürlich auch häufig eine Kostenfrage. Und selbst wenn es nicht um Kosten geht, sondern allein um den Hype, kann man auch dafür argumentieren, dass Single Elimination besser ist als Double Elimination, weil im Endeffekt der richtige Hype nur im Lower Bracket dann aufkommt, weil davor ist es ja eh relativ egal. Also, ne, du kannst immer, ja, die verschiedenen Perspektiven annehmen.
Tatsächlich ist der größte Unterschied, denke ich, die Gruppenphase, die eine größere Relevanz bekommt, wenn man damit schon ins Loser-Bracket rutscht, aber trotzdem eben als Dritter weiterkommen kann. Weil dann ist bis zum Ende jede Partie entscheidend. Während man bei diesem einfachen vier Teams in der Gruppe-System sehr, sehr viele blöde Situationen hat. Man hat die Situation, wo Teams spielen müssen, die keine Chance mehr haben und man einfach hofft, dass die sich noch Mühe geben. Man hat die Situation, wo Teams sich aussuchen können. Wenn sie jetzt sich Mühe geben, werden sie Erster und können sich im Zweifel in einer anderen Gruppe den Gegner aussuchen. Und man hat Tiebreaker natürlich, die im Zweifel unendlich lange dauern können. Oder man muss sich eine blöde Tiebreaker-Regel aussuchen, die bei League halt üblicherweise ziemlich blöd ist. Also da gibt es jetzt eben, die erste Tiebreaker-Regelung ist Head-to-Head, also wie sie gegeneinander gespielt haben. Sie haben meistens dann einmal gegeneinander gewonnen und einmal verloren und gegen das überlegene Team zweimal verloren, gegen das unterlegene Team zweimal gewonnen. Da sind sie also gleich. Und der nächste Tiebreaker, der dann, glaube ich, rangezogen wird, ist Spiellänge. Weil man eben argumentieren könnte, naja, wenn man schneller gewonnen hat, dann war man überlegener. Und da wird es dann aber halt schon ziemlich obskur, weil natürlich klar ist, es gibt unterschiedliche Strategien in League of Legends. Wenn man den Late-Game-Draft hat, dann hat man wahrscheinlich nicht so schnell gewonnen und war trotzdem hart überlegen. Ja, und insofern, also es gibt in dem Gruppenformat einige Probleme, die da ein bisschen ärgerlich dran sind und das hat man eben bei den Dota-Events nicht so. Ja. Ansonsten hast du natürlich recht, man kann darüber reden. Also erstens ist natürlich eine Aufwandsfrage, klar, aber man kann auch darüber reden, was mehr Hype ist, Single Elimination oder Double Elimination. Aber an der Stelle, wo die Gruppenphase davon betroffen ist, würde ich sagen, es ist ganz klar so, dass Double Elimination bessere Möglichkeiten ergibt für die Gruppenphase. Die spannender zu
machen. Wobei, einfach um über Hype zu sprechen, sind so eine Entscheidungsmatches und Tiebreaker natürlich auch immer mega krass.
Die Tiebreaker sind also, das Geilste, ich weiß nicht. Ja. Problematisch ist insbesondere, wenn sie nicht ausgespielt werden, sondern einfach nur eine Tiebreaker-Regelung eine Entscheidung trifft.
Ja gut, also das ist immer Katastrophe. Du willst, wenn, dann willst du, dass sie sich nochmal ehrlich beulen, ja, und Survival of the Fittest. Es kann nur einen geben, Highlander-Prinzip und ab dafür.
Aber ich glaube, so, es ist jetzt zum Beispiel, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es dürfte jetzt bei diesen League Worlds so sein, ich bin mir, wie gesagt, nicht sicher, aber wenn man einen Tiebreaker von drei Teams hat, dann wäre jetzt zum Beispiel eine simple Situation, die haben sich alle gegenseitig einmal besiegt und einmal verloren. Dann müsste man ja eigentlich das komplett wieder neu ausspielen. Die spielen alle nochmal gegeneinander. Ja. Weil es das Problem gäbe, dass das genau das Gleiche nochmal passieren könnte, glaube ich, ist das wieder jetzt nicht das, was passiert, sondern es wird quasi ein überlegenes Team aus diesen dreien über die Tiebreaker-Regelung ausgewählt, nämlich das Team, das die kürzeste Spiellänge hat, kriegt den Vorteil, die anderen beiden spielen quasi um eine Chance im Tiebreaker und dann gibt es nochmal diese Tiebreaker-Partie.
Durchschnittliche Spiellänge, aber nur bei Wins.
Ja, sowas. Genau. Ja. Und das bedeutet eben, dass man keinen richtig fairen Tiebreaker macht und den nochmal ausspielt, sondern eben so eine künstliche Regelung eingebaut hat, um sicherzugehen, dass es irgendwann mal vorbei ist. Was ne, logisch ist, dass man das irgendwann braucht, aber dadurch wird es natürlich dann ein bisschen krumm trotzdem.
Und das ist beim Initial-Tiebreaker, nicht falls es dann nochmal nach dem Tiebreaker zum Tiebreak kommt.
Nee, ich weiß, ich bin mir insgesamt unsicher. Also insofern.
Ja, ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Tiebreaker war und kein Spiel gespielt wurde. Also, dass die Tiebreaker-Regelung, vielleicht habe ich es auch erlebt und es ist einfach an mir vorbeigegangen. Aber dass die dann einfach gesagt haben, okay, du hast aufgrund von Game Time gewonnen. Aber es gab solche Sachen schon mal irgendwie.
Ja, genau. Ich habe es auch im Kopf, dass es das gibt.
Irgendwas ist da ganz tief hinten bei mir auch im Hintergrund, aber ich krieg's nicht vor. Aber grundsätzlich einfach spannend, also Turnierformate einfach immer mega interessant. Und also die Vorzüge und die Nachteile. Ja, jetzt wollte ich eigentlich nochmal mit dir über Mastercard sprechen und die Integration bei den League of Legends Worlds. Wie gefällt dir die? Findest du die gut, findest du die schlecht?
Also ich finde die Idee nicht schlecht, ich finde die Umsetzung katastrophal. Also, um alle mitzunehmen, was passiert ist, dass die ersten krassen Items, die werden ins Bild gezogen. Also, es wird dann die Zeit dargestellt. Okay, erste krasse Item wurde gebaut bei Minute 10, 37 Sekunden. Dazu kommt ein absolut nerviges Jingle, also ne, ein Mastercard-Geräusch. Aber es ist, fühlt sich unendlich out of place an in dem Sound von League of Legends. Einfach unfassbar. Also, ich hatte die ersten 10 Male das Gefühl, what the fuck, welches Tab in meinem Browser hat jetzt irgendeinen Quatsch gemacht, läuft da Werbung im Hintergrund? Also es reißt dann komplett raus, also was das angeht, ist eine Katastrophe. Und dann wird damit auch nichts gemacht. Wenn man, also wenn man darüber insofern ein bisschen reden würde, als dass, was weiß ich, man sich wegen Mastercard besonders früh jetzt ein krasses Item leisten konnte oder besonders guter Sparer oder so, also man könnte damit ein bisschen joken zumindest, dann da würde ich was sehen, aber vor allem bräuchte ich dann so ein bisschen Vergleich. Also so eine SAP-Grafik, wie wir letztes Mal besprochen haben, wenn dann da reinkommen würde, Gore-Drinker normalerweise wird eigentlich schon bei 9,28 fertiggestellt, also die sind hier behind. Stattdessen steht da einfach nur wirklich eben random der Sponsor drin. Also es gibt quasi einen Aufhänger, aber damit wird nichts gemacht und dadurch wirkt es dann trotzdem, obwohl sie etwas aus dem Spiel benutzen für das Placement, ist es trotzdem einfach nur dahin gerotzt. Und das ist halt schade, weil man was damit machen könnte. Also an sich ist die Idee, wie gesagt, nicht schlecht. Die Umsetzung ist eine Katastrophe.
Ja, also ich finde auch, also es schlägt ja irgendwo ein bisschen in diese SAP-Integration auch rein, also in die gleiche Kerbe, oder? Dass du deine Datenbank hast und aber da ist es wirklich einfach nur Mythic-Item. Und ich glaube, es kommt halt zwei oder dreimal. Und es geht mir genau wie dir, ne? Also, ich sehe, okay, Itemkauf und Mastercard, alles da können wir was machen, da kriegen wir eine Verbindung hin, das ist smart, so das passt. Aber dieser Jingle, ne? Holy moly, ist der grauenvoll. So, ich weiß nicht, ob der nochmal 50% lauter ist als alles andere davor oder in-game, aber es ist jedes Mal einfach, dass man sich denkt, holy shit, wo kommt der Sound her? So, weil es passt nicht rein. Ich weiß nicht, ob die da noch irgendwie andere. Ich bin absolut kein Soundingenieur, aber ich kann euch sagen, es hört sich einfach schlimm an.
Es ist, als
Ob
würden
man
sie
da
alles
irgendwie mal
andere
einen Filter
muten.
hätte rüber machen müssen oder so, den League of Legends Soundfilter, ich habe keine Ahnung, aber es klingt einfach richtig schlecht. So
Es fühlt
richtig
sich
schlecht.
wirklich so an, als würden sie alles andere muten und dann einmal kurz Ding, Ding, Ding spielen oder
Mal
so,
einmal richtig schön reintröten, so. Ja.
weil es so wenig eingebunden sich anfühlt, ist wirklich insane.
Ja, und dann haben also einmal Mediverdi haben da so ein bisschen, ne, ein bisschen rumgescherzt, damit mit dem Jingle und wie witzig wäre es, wenn immer ein Jingle kommen würde, wenn man sich Gore-Drinker holt und dann halt, ne, also da ein bisschen rumgeflaxt. Aber du hast ja auch einfach, also es bringt dir gar nichts. Auch als Caster oder so, das Einzige, was du sagen kannst, dann guck mal, Gore-Drinker ist fertig geworden. So, du hast nicht diese, ja, du kannst es nicht einordnen, so wie du gesagt hast, weil da nicht steht, ne, ist damit drittschnellste Gore-Drinker-Zeit des Turniers oder des Jahres oder Average Gore-Drinker-Zeit oder, ne, also. Es ist auch, und das Ding ist, da das immer kommt, ja, immer irgendwie in den ersten 10 Minuten, natürlich, sie müssen auch, ne, müssen natürlich auch irgendwie Sponsorplatz verkaufen und müssen gewährleisten können, dass es immer kommt. Aber es kommt einfach immer random und absolut kontextlos. Und du kannst damit halt einfach nichts anfangen. Und wenn das halt nur in sicken Momenten kommen würde, dann hätte ich, glaube ich, also, ich glaube, es wäre branding-technisch gar nicht mal dumm. Ja, das heißt, wenn du das nur bei Turnierrekorden würde das kommen. Und dann meinetwegen, lass den Sound so scheiße sein und lass ihn richtig raus, dass es jeder mitbekommt. Aber du weißt immer, holy shit, Mastercard Play. So, der hat gerade richtig Kohle gemacht, so, dass der sich das Item so schnell. Du könntest so viel bessere Storylines machen, aber so ist es wirklich so, dass jemand gesagt hat, Jeff, ja, scheiße, wir brauchen noch irgendeine Integration für Mastercard. Was machen wir da? Keine Ahnung, lass einen Jingle abspielen. Ja, machen wir. Du bist befördert, Chef. So, es ist einfach
Also, es ist wirklich, es wäre,
absolute Arbeitsverweigerung gefühlt.
wie du sagst, also es könnte genauso gut einfach bei jedem Item, was gekauft wird, passieren. Also es wäre genauso out of place und also man hätte das Gefühl, es ist genauso belanglos und eben hat nicht mal Hype für den Sponsor. Ja, deswegen deine Idee, das quasi bei Rekorden zu machen, finde ich auf jeden Fall cleverer. Ähnlich finde ich ehrlich gesagt, also naja, ein bisschen anders ist das New X. Effect Replay oder so.
Ja.
Das ist, also an sich ist es in Ordnung, dass die Caster das immer sagen, aber weil sie jedes Mal sagen, es gibt diese neue Replay-Situation jetzt, hat man das Gefühl, wie, das ist jetzt schon wieder was Neues? Also es fühlt sich auch einfach sprachlich dumm an. Also tiltet mich auch jedes Mal einfach, wenn es gesagt wird.
Das verstehe ich zum Beispiel, also das stört mich nicht, weil ich die mal, also weißt du, dann das Red Bull Baron Powerplay. So, das ist ja ist genau das gleiche wie das X-Effect Replay. So, das ist dann einfach.
Nee, mich stört das New. Mich stört einfach das New.
Ach, das New X-Effect. Ach so.
Es ist jedes Mal. So, jetzt haben wir was Neues für euch: X-Effect Replay. Das macht mich wahnsinnig.
Ja, also ich finde, dass. Es war auch irgendwie immer schon so im E-Sport, dass diese Integration der Sponsoren halt richtig viel mit dem Talent steht und fällt auch. Und wie die das einbauen und wie viele Worte sie da reinmachen. Ne? Also, dass Medic und Vedius zusammen dann über Jingle sprechen und wie witzig das wäre, in-game dann so einen Sound zu hören oder so, wenn jemand das Item kauft oder so, das ist ja gut, das ist ja auch exakt das, was die Sponsoren haben wollen. Ja?
Ja.
Oder wenn du sagst, das Red Bull Play, Red Bull Baron Power Play, oder die haben den Baron bekommen, aber dann kamen die anderen und haben ihn direkt die Flügel gestutzt oder so. Weißt du, wenn du dann halt so Branding-Wortwitze mit reinbringst, das kann enorm viel machen. Aber ansonsten, also die Integration stört mich nicht. Und dieses, es heißt halt New X-Effect und die müssen halt den gesamten Namen sagen, weil wenn die nur X-Effect sagen, kriegen die von der Production halt einen auf den Kopf.
Ja, mich ärgert nur, dass es diesen New X-Effect offensichtlich schon seit einem halben Jahr gibt und der immer weiter new bleibt. Und wenn man, das ist halt das Problem, wenn du das in der Werbung siehst und da wird gerade gesagt, okay, wir haben jetzt hier technologisch was Neues herausgefunden, dann kannst du halt immer wieder sagen, New X-Effect, okay. Aber in der Form, also wie es einfach, es passiert ja ständig in einem League-Match. Also du hast ja jeden Teamfight mindestens, wird nochmal im Replay gezeigt, aber eigentlich noch viel mehr Situationen. Also es ist pro Partie 5, 6 Replays und jedes Mal wird dir gesagt, jetzt kommt was Neues. Und das, also jetzt, wo ich dir gesagt habe, wirst du auch permanent tilt sein, sorry.
Nee, werde ich nicht, aber ich würde da halt auch einfach, anstatt jedes Replay, das New X-Effect Replay, würde ich halt New X-Effect Smells Like Winning Play so machen und da dann halt einfach das Highlight-Play draus machen und schon wieder hast du, finde ich, einfach eine elegantere Art und Weise, das
deswegen würde ich dir auch ein bisschen widersprechen, weil ich finde, sowohl das Red Bull Powerplay, das ergibt in sich quasi Sinn. Da
Red Bull Powerplay finde ich ist fein, also, weil das es verleiht ja Flügel, es gibt dir den Buff, den du brauchst, so da gehe ich mit, aber
genau, das können die Caster öfter noch besser machen, aber sie haben da wahrscheinlich alle Wortwitze, die ihnen einfielen, auch die ersten 100 Male schon gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber also da könnten sie von mir aus noch ein bisschen und dann Mercedes Drive to Victory ist halt so übelst konstruiert, aber dadurch, dass es dann nur einmal passiert, finde ich es sehr eingängig und ich finde es auch legit. Eben im Gegensatz zu diesen Sachen, über die wir gerade sprachen. Insofern ein bisschen cleverer daran gehen und dann ist es dann krass.
Ja, aber Mercedes Drive to Victory war ja das, was ich quasi dann nur auf X jetzt umgebrandet habe. So, es ist also exakt das Gleiche. Man kann es ja nicht zweimal haben. Insofern verkaufst du einmal den Replay-Slot, einmal Baron-Slot, einmal Pause-Break-Slot. Und so weiter und so fort. So machen, also so verdienen die ja ihr Geld.
Ja.
Ah, witzig. Ja, aber also, ich war vor allen Dingen gespannt darauf zu hören, was du zu dieser Mastercard-Einblendung, weil jedes Mal hat es mich wieder rausgeworfen. Ich hab mir gedacht, das kann nicht sein. So, was
soll das? Was tatsächlich unsere Community mit am meisten genervt hat, ist der Red Bull-Kühlschrank. Der stört mich gar nicht persönlich. Ist mir völlig egal. Also da ist es so.
Ich auch nicht. Sehe überall, wo ich einschalte, egal was ich mir anschaue, steht überall so ein Red Bull-Kühlschrank. Es würde mich fast stören, wenn da keiner stehen würde. Machen wir uns nichts vor. Juckt mich einfach nicht.
Ja, aber also ich verstehe, was Sie meinen. Also es ist eben zum Beispiel so im Studio, da hat man einfach nur den Host und was weiß ich, einen Analysten und die reden miteinander und die haben halt, was weiß ich, jeder einen Stuhl und dahinter ist eine große Leinwand und das füllt halt eigentlich den Screen. Aber der Screen ist dann nochmal um ein Drittel größer, damit da noch ein Red Bull-Kühlschrank stehen kann. Und also es, natürlich sieht das dämlich aus, aber also wie gesagt, mir geht es halt wie dir, mir fällt das gar nicht auf. Der gehört halt dazu. Den muss man halt da stehen haben.
Ja, also der macht halt irgendwie möglich, dass die ganzen Leute da sitzen können. Von daher soll der da gerne stehen, meiner Meinung nach. Aber ich kann natürlich sehen, dass es halt nicht sonderlich schön aussieht. Aber ganz ehrlich, so irgendwie müssen sie Red Bull da die ganze Zeit präsentieren, Freunde. Und wie sollen sie es denn machen? Die haben da keinen Desk. So, wenn die einen normalen Desk haben, dann steht da auch nicht zwangsläufig ein Kühlschrank. Sondern hast du so, wie zum Beispiel bei den VCT Masters in Berlin, haben die da dann einfach Red Bull gebrandete Papp-Kaffeebecher da dann auf ihrem Desk stehen. Und das ist die Integrierung, das passt. Aber in dem LEC-Studio, die können da weder Red Bull-Dosen auf den Boden stellen, während die Segmente machen, noch können die ganze Zeit eine Dose in der Hand halten. Das heißt, die einzige Möglichkeit, Red Bull da irgendwie im Ansatz zu integrieren, ist dieser Kühlschrank. Und natürlich sieht der verloren aus, aber es muss nun mal gemacht werden und ja, im Endeffekt zahlen die mit die Rechnung, ne? Was willst du machen?
Ja, ich habe nebenbei, sorry, nochmal das Rulebook der League Worlds rausgeholt, damit ich dir das richtig erzählen kann. Es gibt die Situation, die einfach ein Dreier-Tiebreaker ist, wo es klar ist, weil einer das Head-to-Head zweimal gewonnen hat. Die haben dann einfach gewonnen, fertig. Aber es gibt eben die Situation, die halt viel wahrscheinlicher ist natürlich, dass sie sich alle gegenseitig einmal geschlagen haben. Dann funktioniert dieser nicht. Dann zählt die Spielzeit tatsächlich bei den Winning Matches, wie du sagtest. Und dann gibt es zwei Tiebreaker-Matches. Erst zwischen den schlechten beiden und dann das Bessere davon gegen das Bessere. Und das heißt also, ne, letztlich ist das ein Ausnahmefall, aber es gibt diese Situation, die gefühlt pro Worlds quasi einmal passiert. Und deswegen hat man dann immer einmal diesen Tiebreaker-Tag. Das ist eigentlich ganz cool für uns, weil der Content nice ist. Aber dass dann ein Team wegen langsamer Gewinn die Arschkarte gezogen hat, das ist natürlich trotzdem vergleichsweise ärgerlich.
Ja, natürlich. Aber also, ja, die Tiebreaker-Regelung, wie willst du es machen? Ich finde es eigentlich...
Nein, ich sagte ja nur,
dass... Ich finde, die ist okay gelöst, weil es ist nicht so, also es ist so, dass das Team einen Vorteil bekommt, weißt du, es hat ja meinetwegen Seitenwahl dafür, dass es schneller war. So, dann ist das halt, ne, du weißt ja, so sind die Regeln, dann musst du dein Spiel halt anpassen, du kannst ja
aber
auch
einfach... Aber hier musst du ein Match weniger spielen.
Ja, du musst ein Match weniger spielen, weil du davor einfach schneller gewonnen hast.
Ja, ja, ich wollte ja nur sagen, dass das ein Problem dieser Vierergruppen ist. Man könnte alternativen GSL-System machen, ist auch in Vierergruppen möglich und man hat halt ein klareres Outcome.
Ja, ja, ja. Es hat, wie gesagt, viele Vor- und Nachteile. Ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte man wirklich folgen mit einem, ne, Kaltgetränk oder einem Raketenkaffee oder einem richtig schönen Tee, kann man da, glaube ich, lang und ausgiebig drüber diskutieren, was da die Vorzüge sind.
Dota Master Race League Noob.
Ja, ich mag beide, ich bin da nicht so wie du.
Ja, same. Deswegen habe ich bis jetzt auch mehr League geguckt. Aber ich denke, ich switche jetzt. Wegen dieser Regelung.
Ich warte ja auch immer noch auf die handgeschriebene Einladung zum Co-Dota schauen.
Naja, also erstmal.
Irgendein UG-Match müssen wir uns anschauen. Da haben wir ja noch Zeit bis zum Finale.
Sag nochmal.
Ach, und OG ist sogar jetzt gerade dran, oder was?
Ey, keine Spoiler. Hallo, Kalle, das könnte für mich...
Spoiler nicht.
Nein, aber ich...
Ich könnte gar nicht spoilern.
Doch, es ist für mich ein Spoiler, weil ich ja das Spiel von gestern nicht gesehen habe und nicht weiß, ob sie im Loser- oder im Winner-Bracket sind. Und jetzt darf ich schon nicht mehr auf die Timeslots gucken, weil ich eigentlich wahrscheinlich wüsste, ob jetzt gerade Winner-Bracket- oder Loser-Bracket-Matches dran sind. Man darf nie was sagen, okay? Man muss da vorsichtig sein.
Aber überleg mal, also es könnte sein, dass es das erste Mal in deinem Leben ist, dass ich dich gespoilert habe, was E-Sport angeht, weil ansonsten mache ich es wirklich nie.
Ja, du hast aber Glück, ich habe rechtzeitig geschrieben, gut.
Ja, sehr gut. Ich habe auch direkt dann aufgehört.
Weil ich will ja die ganze Nacht OG-Matches hintereinander weggucken, nachdem ich erst dieses SEP-Highlight gesehen habe. Und das würde ich euch auch empfehlen, genauso zu machen. Man guckt hier beim E-Sport einen Top-Discord, guckt man sich das SEP-Video an, klickt dann auf den YouTube-Kanal von OG E-Sport, subscribed. Und nimmt dann direkt noch das Video über Sumail mit. Und dann guckt man sich das Match von gestern gegen Secret an im Winner-Bracket. Und dann mal schauen, ob man heute im Loser-Bracket oder Winner-Bracket weiterguckt. Übrigens, eine Sache noch dazu. Man sollte insbesondere Syndrin-Casts versuchen zu snipen. Syndrin ist sowieso natürlich überragender Caster. Hat früher ganz viel mit Tobiwan zusammengecastet, ist selber quasi ein zweitklassiger Dota-Spieler, was natürlich dann schon ein ziemlich krasser Dota-Spieler ist. Und war früher noch mehr einfach nur eine Analystenrolle, hat das aber jetzt inzwischen natürlich 10 Jahre gemacht und ist inzwischen einfach, also ist halt so ein Caster wie Rotterdam in StarCraft, der kann einfach alles davon und das macht immer Spaß und hat dabei noch einen sehr schneidigen Humor, also macht dann nochmal besonders Spaß. Und ich hatte nur auf Reddit gelesen, dass er und sein Co-Caster, ich glaube, ich weiß nicht mehr, mit wem er gecastet hat, hätten das mit den Crowd Noises besonders gut eingebracht, also hätten damit ein bisschen Spaß gehabt. Und das ist im Prinzip genau, was du vorhin gesagt hast mit den Leuten, die clevere Bemerkungen zu den Sponsoreinblendungen machen. Auf einmal fühlt sich alles viel natürlicher an und passt alles zusammen. Und das ist auf jeden Fall, was ich auch noch mir anschauen möchte. Und ich hoffe, dass das dann in den späteren Runden im Zweifel dann auch noch mit eingebracht wird, auch wenn jetzt die Crowd Noises offenbar besser funktionieren.
Ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Better auch mehr darauf achten. Ich gucke mir auf jeden Fall noch TI Games an. Wahrscheinlich mache ich mir jetzt gleich mal eine Runde TI an. Wobei, es kommt nachher halt auch noch Abedage gegen Faker. So, was ja. Halt auch einfach das Matchup.
Ich fürchte, das lief jetzt schon parallel. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gespoilert
werden. Nee, das ist das letzte Match des Tages. Also, ich glaube.
Okay, aber das habe ich natürlich.
Kommt noch.
Das ist noch nicht. Ja, also ich bin heute Abend weg und wenn ich wiederkomme, gucke ich die ganze Nacht. E-Sport wird geil. Bin voller Vorfreude. Ja, ansonsten gibt es eigentlich viele andere Sachen im E-Sport auch, über die wir reden sollten. Aber ich glaube, wir sind eigentlich mit Dota und League ganz gut bedient für heute. Ich wollte dir aber noch eine letzte Dota-Geschichte erzählen, falls du das nicht gelesen hast im Discord. Habe ich heute gepostet. Hattest du da Zeit?
Ja. Erzähl ruhig nochmal kurz.
Hast du dir angeschaut?
Gelesen habe ich, was du geschrieben hast. Okay. Das angeschaut hatte ich es mir noch nicht.
Sind nur 5 Minuten, also kannst du dir gleich noch mit reinziehen, jetzt wo ich es dir nochmal
auf jeden Fall tragisch, aber es kam mir auch bekannt vor vom Hörensagen.
Genau, also das ist halt eine von diesen typischen alten E-Sport-Geschichten einfach und ich finde es einfach toll, dass es das inzwischen im E-Sport gibt. Da gibt es einen Charakter, den hat jetzt einfach kaum noch jemand auf dem Schirm, es sei denn eben, man verfolgt Dota eben seit einem Jahrzehnt. Da meldet sich dann irgendjemand auf Twitter, KYXY, keine Ahnung, kann ich nichts mit anfangen, sagt, dass bei dem TI-Cast immer über mich gesprochen wird und sich über mich lustig gemacht wird, das tut jedes Mal weh. Der kommt aus Malaysia und man hat das Gefühl, what the fuck, habe ich noch nie gehört, naja, also, ne, oder man kann es eben zuordnen. Und der Punkt ist, beim TI3, was ziemlich legendär war generell, weil es ein super spannendes Finale hatte und also die europäischen Teams besonders gut waren und so weiter. Großartiger Cast, kommt alles zusammen, also war einfach ein tolles Event. Und sie hätten in diesem Finale sein können, dieses malaiische Team. Und also man muss einfach sagen, Malaysia steht meistens nicht ganz vorne in der E-Sport-Riege, aber da waren sie tatsächlich eins der Teams, denen man vorher schon Chancen zugerechnet hatte. Sie mussten aber sich durch Loser Bracket durchkämpfen. Und also spektakuläre Matches auch auf dem Weg dann. Und in der entscheidenden Partie, ich glaube, das ist das Loser Bracket-Finale, also wo sie dann ins TI-Finale dann kommen würden, wenn sie gewinnen würden. Denied KYXY die Aegis. Das ist das, was Roshan gedroppt, womit man einen Helden wiederbeleben kann. Was unheimlich stark ist, weil man natürlich 6 gegen 5 dann quasi kämpft. Insbesondere, weil der Carry dann üblicherweise eben nochmal aufsteht. Und sowas würde es ja in League einfach nicht geben. Man würde ja einfach einen Buff kriegen oder sowas, weil man das Feed tötet. Aber das ist eben, Dota basiert ja auf dieser alten Warcraft-Mechanik, da ist dann einfach dieses Item, was dann auf dem Boden liegt. Man kann das dann eben missklicken und aus Versehen attacken. Ist eigentlich kompliziert. Also es ist jetzt nicht so, man hat es aus Versehen gelinksklickt, sondern man hat schon irgendwie mit der Maus ordentlich
Klick.
Genau. Also du musst schon besonders rumspammen, damit das irgendwie aus Versehen passiert. Insofern passiert das einfach nie. Und es passiert in diesem unendlich wichtigen Match. KYXY und deswegen wird jetzt immer referenziert, wenn mal eine Aegis denied wird, weil man kann es auch absichtlich machen natürlich. Wenn das gegnerische Team den Rushern kaputt macht und man versucht dann da in die Nähe zu kommen und das einfach zu snipen, das geht halt theoretisch. Das passiert halt einmal alle 5 Jahre und einmal alle 100 Jahre passiert eben, dass man zu 5 Rushern kaputt macht und sich selbst die Aegis denied. Und das ist da eben passiert und deswegen wird das immer wieder referenziert und diese Anekdote eben zu kennen ist natürlich lustig. Und in dem Zusammenhang habe ich mir einfach nochmal einen Cast aus diesen TI angeguckt und das kann ich dir einfach nur empfehlen. Das ist nämlich so ein Sportschau-Clip im Prinzip. Das sind 5 Minuten, die einen Best of 3 zusammenfassen und das ist einfach überragender Cast durchweg. Die Begeisterung im Stadion dahinter und Dota sieht da noch sehr viel simpler aus. Also es ist einfach so ein kleiner Nostalgietrip, den ich gestern Abend sehr genossen habe und deswegen mit euch teilen wollte und mit dir insbesondere eben teilen wollte. Deswegen würde ich einfach empfehlen. Es ist einfach, also ich glaube, ich gucke es mir tatsächlich selber jetzt nochmal an, weil diese 5 Minuten ist einfach, das ist einfach überragendes Dota-Gameplay. Großartige Situation, also nur weil du ja immer Dota nicht erkennst. Magnus, der springt immer in die Mitte und zieht die Gegner zusammen und schiebt die dann zusammengeschoben weg. Also die sind dann halt ewig CC. Das ist der Punkt. Und im gegnerischen Team spielt Enigma. Die Gegner immer zusammenzieht mit dem Black Hole.
Black Hole.
Und das sind halt die beiden Counterparts, die da auf beiden Seiten die großen Teamfight-Ults haben. Und KYXY ist eben derjenige, der den Magnus da spielt und immer wieder ganz entscheidend diese Fights dreht. Und also das wirst du halt erkennen können, dass der Magnus dann da reinspringt. Plötzlich sind alle Roten zusammengezogen und werden komplett vernichtet. Und also ist einfach, die Situationen sind spektakulär und sind halt großartig gecastet. Und insofern hat man genau, was du sagst, in so einer Sportschau letztlich. Die Tore zusammengefasst.
Geil. Und die guten Torchancen. Ja, habe ich offen, werde ich mir anschauen. Steffen, war mal wieder ein Fest heute. Haben wir lang geplaudert.
Ja, war mir auch ein Fest. Ging aber.
Obwohl wir die TFT-Worlds jetzt nicht, uns nicht eingeschmeckt haben.
Ist wirklich eigentlich insane, dass wir die TFT-Worlds casten und dann nicht im Podcast darüber reden. Aber gut, machen wir ein anderes Mal.
Machen wir vielleicht das nächste Mal. Mal gucken. Aber das nächste Mal ist ja dann auch schon wieder so viel passiert. Und ach Gott. Gucken wir mal, wann TFT geht. Wir haben ja Spectator Client und TFT ist ja noch ganz am Anfang. Ich meine, TFT in ein paar Jahren, das ist ja wild.
Ja, du scherzt.
Aber ich, haben wir unser eigenes TFT-Format.
Ja, so ist es. Nun ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Fest.
Ja, Dito, gleichfalls. Und Grüße gehen raus. Folgt auf sämtlichen Kanälen allen. Und Twitch Prime ist kostenlos. Jeden Monat wieder. Aha, und verlängert sich nicht automatisch. Stellt euch das vor.
Du hast gerade gesehen, dass dein Match gleich kommt. Ne? Du musst jetzt schnell los. Okay, tschüss.
Ich muss davor aber hier noch. Tschüss.
Folgt Ednunja LOL auf Twitter.